Herzlich willkommen zu Folge 311 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche. Und da sind wir wieder.
Hallo zusammen.
Yay, guten Tag. Guten Abend, guten Tag. Ja, wunderbar, wunderbar. 3 Wochen noch bis zur WWDC, könnte man im Prinzip einsteigen.
Ja.
Ja, wir sind 3 Wochen, würde ich sagen.
Das Händereiben geht los, ja. Und ja, so ein kleines bisschen was auch in der Ereignissenke. Natürlich vor der WWDC, klar, Apple hält ja die ganzen Sachen jetzt zurück. Außer 26.5, wie wir gleich sehen werden. Aber da ist auch nicht viel gekommen. Nur ein paar Kleinigkeiten, gehen wir nachher mal durch. Und ja gut, nichtsdestotrotz haben wir natürlich eine kleine Sendung für euch vorbereitet. Und ja, wollen mal gucken, was es da diese Woche zu berichten gibt. So, und an der Stelle ist mir letzte Woche ein Thema durchgegangen, das müssen wir natürlich noch nachholen. Und dabei geht es um eine neue Abo-Lösung von Apple für die Entwickler. Das haben sie nur auf den Entwicklerkanälen angekündigt, hatte ich fast übersehen. Ja, was haben sie gemacht? Also, um mal gerade zu rekapitulieren, bisher hat es ja gegeben Monatsabos mit monatlichem Abrechnungstunus und Jahresabos mit 12-monatlichem Abrechnungstunus. Und ja, was sie jetzt eingeführt haben, das ist quasi eine Zwischenlösung. Es gibt jetzt also Monatsabos mit Mindestvertragslaufzeit. So, also genau genommen haben sie gesagt mit Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten, also sie scheinen das wohl fest nur auf ein Jahr zu unterstützen, so haben sie es zumindest selber geschrieben. Und ja, das ist natürlich ein Zwischending, ja. Wenn man sich das so überlegt, wenn man ein Jahresabo abschließt, muss man natürlich den Betrag für das Jahr komplett im Vorab bezahlen. Und die Argumentation da ist natürlich, dass es manche Leute abschrecken mag, diese großen Beträge zu zahlen, um dann einen günstigeren Betrag effektiv bezahlen zu müssen. So, und da ist dann jetzt die Argumentation, da wäre Monatsabos mit Mindestlaufzeit genau das Richtige. Und ja, gut, in manchen Ländern mag das positiv gesehen sein. In Deutschland hätte ich jetzt gesagt, Gottlob sind was los fast. Ja, diese Mindestvertragslaufzeiten, immer die Pest. Jetzt kehren wir zurück in das Zeitalter der Mindestvertragslaufzeiten. Was denkt ihr darüber?
Ja, kann man machen. ja, komisch irgendwie. Also sag mal so, es fühlt sich halt komisch an, weil wir sind ja ein Stück weit da raus, ne, bei den Mobilfunkverträgen. Also ein Stück weit sage ich, weil sie dürfen sich nicht mehr ewig verlängern und es gibt ja tatsächlich auch schon welche, die sich ohne abschließen lassen und bla bla bla. Auf der anderen Seite, ne, ist das natürlich schon immer so eine Planungssache. Ne? Du kannst natürlich als derjenige, der Content oder der etwas anbietet, mit einem länger laufenden Vertrag eine andere Sicherheit garantieren. Das kann ich schon irgendwo immer noch verstehen. Die Frage ist halt auch ein bisschen so das Thema Flexibilität, ne? Also wie lange brauche ich sowas und muss ich das wirklich so lange, also für mich ist eher so, dass bei, also weniger der Einmalpreis das Thema, sondern eher so brauche ich diese lange Bindung. Mhm. Das ist halt dann so ein Ding. Und klar, ja, wenn ich jetzt etwas sage, wenn ich jetzt sage, ich möchte etwas auch tatsächlich lange nutzen, dann ist das, finde ich, immer so das eine. Wenn ich jetzt aber wirklich sage, ich habe einen relativ hohen Einmalpreis, dann bin ich auch schnell dabei zu sagen, okay, warum kann ich es nicht einfach kaufen? Mhm. So. Also ich bin ja immer wieder bei Abos an dem Punkt, wo ich sage, ja, da warte ich einfach auch mehr.
Ja, richtig, genau. Und ich muss auch sagen, in der letzten Zeit bin ich da sukzessive eher enttäuscht worden. Die Anbieter, die haben einfach signifikant die Preise hochgedrückt durch diese Jahresabos. Und für meine Anwendungszwecke vor allen Dingen, und das ist ja bei den meisten der Apps, die ich benutze, der Fall, dass ich kein Power-User bin und deswegen auch eigentlich nur so ein 0815, ich brauche das ab und an mal ein bisschen Abo bräuchte. Und die gibt es dann logischerweise als Abo nicht, weil da wollen sie halt eben dann für ihr volles Feature-Set halt eben dann auch einen vollen Preis haben. Und da fühle ich mich halt eben mittlerweile unnötig gegängelt mit diesem ganzen Abo-Kram, weil dann musst du halt eben ewig dieses Abo-Management machen. Du musst die Abos abschließen, dann musst du sie wieder kündigen. Dann hast du sie laufen, weil du nie aufgepasst hast. Das ist ja alles irgendwo, ne? Ich habe ja immer wieder von Peak-Abo gesprochen bei den Streaming-Services, genauso wie bei den App-Abos. Und irgendwo ist halt eben einfach Ende. Da möchte man nicht mehr bezahlen, kann nicht mehr bezahlen. Und dann muss man halt eben irgendwie den Rückweg angehen. Und damals habe ich dann, wenn ich die Apps gekauft habe, halt eben einfach für die nächsten paar Jahre die einfach benutzen können und bin glücklich gewesen mit einem einmal Upfront-Invest. Da bin ich ehrlich gesagt glücklicher mit gewesen, als wie jetzt mit den Abos, wo man dann ewig Abos abschließen und wieder kündigen muss.
Ja, aber ja, auf der anderen Seite, wenn du diese Einmalzahlung gemacht hast, bist du ja auch irgendwo in dieser Update-Falle, dass du neue Versionen, neue Features erst bekommst, wenn du dann wieder updatest.
Ja, so, aber
dann hast du schlussendlich, bezahlst du wahrscheinlich mehr, als wenn du eine monatliche Subscription machst und die Sachen nur bezahlst, wenn du sie brauchst. Und zu diesen Mindestvertragslaufzeiten, vielleicht muss man das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Für die Firmen, die einen genauen Forecast haben, wie viel Einnahmen die für die einzelne App, für dieses einzelne Feature haben, die können halt anders rechnen. Die können da ein Business drauf aufbauen, was halt mit monatlichen Abos nicht der Fall ist, weil da weißt du nicht, ob der Kunde nächsten Monat noch da ist und du kannst nicht planen, du kannst nicht investieren, du kannst keine Leute einstellen. Also von der Warte her ist das schon ein Business-Instrument, womit du halt wirklich weißt, jeden Monat kommt x Euro rein, ja, und damit kannst du arbeiten. So von der Warte her finde ich das ganz gut. Und wenn du solche solche Apps oder solche Services unterstützen möchtest, dann kannst du ja als User ja selber entscheiden, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht?
Lass uns das mal gerade aufdröseln. Das war jetzt ein bisschen viel hintereinander gerade. Also erstens, das Verhältnis zwischen Abos und Einmalkauf ist für mich ganz klar die lange Nutzbarkeit von einem Einmalkauf. Es ist ja nicht so, dass das bis zum nächsten Major Release nur zu benutzen ist, sondern die Apps funktionieren halt eben, bis die nicht mehr unterstützt sind aufgrund dessen, was die Plattform Anforderungen sind oder sowas. Aber ich habe oft jahrelang Apps einmal gekauft und immer wieder mal benutzt. Wenn ich die gelegentlich gebraucht habe, ist das ja auch egal, ob es da schon drei Major Releases wieder oben drauf gegeben hat. Wenn die immer noch das kann, was ich damals gekauft habe und was ich gebraucht habe oder heute brauche, dann ist doch alles fein. Ne? So, und das ist natürlich gerade für diese Gelegenheitsnutzungsszenarien, die ich eben immer beschreibe, ne? Die machen aus Nutzersicht das für mich super schön einfach. Ne? Ich habe das einmal gekauft. Ja, ich hatte doch da mal irgendwas, was das konnte. Ja, mal irgendwie durch den Programmeordner geguckt. Ah ja, da ist das und das. Das kann das. Oh, schön, das benutze ich. Das funktioniert noch. So, und wenn nicht, dann kaufe ich da auch mal eine neue Version oder so. Wenn da jetzt irgendwas nicht mehr läuft in einem neuen Betriebssystem oder so, dann kaufe ich das dann, wenn ich es irgendwie brauche. Und dann ist auch wieder gut. Im Gegenzug dazu, die Abos ist halt eben, wie gesagt, im Vergleich dazu. Das ist nicht für einen 0815 Teilzeit selten mal Nutzer. Das ist für Power-User und auch immer vom Pricing her für Power-User gemacht. Und ich finde, es vernachlässigt einfach sträflich diese Gelegenheitsgeschichten.
Ja, aber was bringt dir das denn, wenn du in ein Produkt investierst, was nicht mehr weiterentwickelt wird oder weil die Firma stirbt oder wie auch immer? Dann kannst du das vielleicht noch nutzen bis zu einem bestimmten technischen Upgrade, wo es dann nicht mehr geht, und dann war es das. Dann ist deine Investition nichts mehr wert.
Ach ja, gut, das ist jetzt die allgemeine Diskussion wieder bezüglich Abos oder Nicht-Abos. Ich bin ja jetzt selber Softwareentwickler und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mir da irgendwie jemand einfach regelmäßig Geld einwerfen möchte. Aber ich muss halt eben aus Nutzersicht einfach sagen, ist für mich oft, wenn ich nicht Power-User bin, ist für mich das ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Punkt. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, oh, der arme Entwickler muss leben können. Das verstehe ich gut. Ja, das ist aber auch nicht das, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich jetzt irgendwie einen Fonds auflegen möchte für arme Softwareentwickler, dann kann ich das anders machen. Das muss ja irgendwie zusammengehen mit der Nutzerbrille.
Ne? Ja, aber du kannst auch Open-Source-Sachen benutzen.
Ja, klar, natürlich. Tue ich ja auch, wenn ich das jetzt irgendwie in dem Sinne dann machen muss, ja, weil die Abos erlauben es mir ja nicht.
Die nutzen dann ein Produkt, was vielleicht mehr Sachen kann und bezahlen dafür. Ist ein fairer Deal.
Ja, und damit haben sie aber eine gewisse Menge von Leuten komplett vergrält, die vorher regelmäßige Käufer gewesen sind. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das ausmacht, aber es ist auf jeden Fall klar eine Käuferschicht mit den Abos nicht abgedeckt und das sind diese Gelegenheitsnutzer. Und ich wette mit dir, ohne jetzt Zahlen zu haben, aber ich wette mit dir, dass das ein nicht unwesentlicher Teil der Nutzerschaft ist von Apps, die jetzt nicht klassisch Power-User nur haben.
Also ich bin so ein bisschen auf beiden Seiten. Ne? Ich finde klar, ne, Unternehmen müssen planen können. Ich bin auch ich finde immer, Abos müssen sich lohnen. Ne? Und ich glaube, da ist Daniel auch mit dem, dass er sagt, okay, wenn ich da die Software dementsprechend nutze. Ich finde, so ein Beispiel bei mir ist so Affinity Designer. Ne? Da gab es ja noch Affinity Designer 2, dann gab es noch, und mittlerweile gibt es ja das Abo, die sind ja da mittlerweile bei Canvas, glaube ich, drin. Der funktioniert immer noch wunderbar. Ich kann immer noch meine SVG öffnen, die als PNG exportieren, etc. Ja, ne? Genau. Also das ist für mich immer noch vollkommen ausreichend. Oder mal irgendwas resizen oder so ein Käse. Ne? Das kann ich da immer noch wunderbar machen. Das wäre für mich never ever ein Abo wert, ne? Weil ich einfach viel zu wenig damit mache. Mhm. Ähnlich wie, ich habe mal so ein tolles JSON-Tool gekauft, um JSONs anzugucken, zu editieren, etc. Ein tolles Tool im App Store, muss ich gerade mal gucken. Wenn es nicht so toll ist, kann ich auch mal gerade sagen, wie es heißt. Das heißt JSON-Editor. Toll, ich packe mal einen Link in die Shownotes, weil das wird nicht der einzige sein. Ist wirklich ein cooles Tool, mag ich sehr, sehr gerne. Ist ein Einmalkauf gewesen, bin ich vollkommen fein mit. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro gekostet, ich weiß es nicht mehr. Hat mir aber schon 1000 Stunden Arbeit gespart. Ist ein In-App-Kauf. Oder es war sogar nur ein Tipp. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch egal. Und ich glaube, da ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich verstehe auch, dass halt super ärgerlich. Es gibt halt super viele Features oder proprietäre Sachen, die du einmalig brauchst, wo du dann eine relativ hohe Zahlung hast. Ne? Und, oder wo du vielleicht auch mal was ausprobieren willst oder sowas. Nur, ich bin ja auch immer da gewesen beim Thema, beim Thema Design, bei Sketch oder sowas, ne? Was ja auch eigentlich mal ein sehr cooles Design-Tool für den Mac war. Wo ich auch mal gesagt habe, so, ey, um da monatlich einen Zehner für hinzulegen oder was das war, sorry, absolut sehe ich nicht, ne, so, und nur um da mal ab und zu, genau, weil da gab es immer coole Templates für die iOS-Icons. Mittlerweile brauche ich das ja nicht mehr, ne, gibt ja den Icon-Generator von Apple, auch den Icon-Editor und ist nicht mehr nötig, großteils. Aber ich finde es auch ein sehr schwieriges Pflaster. Und ich finde, dass sich alles in Abo umwandelt, deswegen so nervig, weil ich auch glaube oder merke, dass viele Firmen das gar nicht erfüllen können. Ne? Also bei Abo ich bezahle jedes Jahr eine neue Software, von mir aus, oder alle 6 Monate, dann erwarte ich auch alle 6 Monate einen Riesenschritt. Das schaffen sie aber gar nicht. So, und damit bin ich unzufrieden. Und es gibt ja noch Konkurrenten, die muss man sich halt nur mal rauskramen. Wir hatten ja eben im Vorgespräch Gitower. Ein tolles Tool, benutze ich sehr, sehr gerne. Aber wenn du daneben Fork nimmst, ist auch ein tolles Tool, kostet einmalig 60 Euro. Ne? Oder Dollar, ich weiß jetzt gerade nicht. So, ist ein Einmalkauf, Thema erledigt. Erwarte ich natürlich auch einen anderen Fortschritt. Im Grunde fast gar keinen. Ganz ehrlich, bei einer gekauften Software erwarte ich nichts außer vielleicht Stabilitätsupdates. Ne, weil mehr kann ich auch nicht erwarten. Ich kaufe ja den Zustand der Software aktuell. So. Bei einem Abo, ja, kaufst du die Nutzungslizenz auch irgendwo, aber trotzdem, ich persönlich, dadurch, dass ich eine regelmäßige Zahlung dahin bringe, erwarte ich auch ein regelmäßiges Update. Ne? So wie früher, wenn ich sage, ich kaufe nach Version 1 Version 2, dann erwarte ich bei Version 2 ja auch irgendeinen großen Change.
Ja, ne? Genau.
So, um das Upgrade zu kaufen. Und ich glaube, da hapert es bei mir bei vielen, dass ich sage, das erfüllen die meisten einfach nicht. Und damit ist es halt Geld nicht wert. Ich versuche das auch zu beschränken. Also ich bin ein Riesenfreund von Einmalkäufen, gerade bei kleinen Tools, ne? Habe ich super viele, wo ich sage, ey, da gebe ich mal 5 aus, ein 10er, iStats Menu, ne? Kaufe ich jedes Mal neu, ne? Wenn die eine neue Version bringen, allein um die zu supporten, ne? Super geniale Statistik-Tool für den Mac, ne? Da sind mir die, keine Ahnung, 18 Euro für die 5er-Lizenz mehr als wert, ne? Das ist definitiv jeden Cent wert, das Tool. Und aber ich finde es auch sehr, sehr schwierig, ab wann Abo, ab wann nicht. Ich weiß auch, letztendlich ist das eine Business-Entscheidung. Das hat Adobe ja mal angefangen. Ne? Da gibt es, glaube ich, beim ZDF eine Doku drüber, wie das die das eingeführt haben, mit dem wir machen jetzt Abo-Modelle und machen damit riesig Kohle. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Und klappt auch für viele andere. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass es zu wenig gibt, die da sagen, nö, das funktioniert halt, das System. Ne? Das ist das große Thema, glaube ich. Ne?
Ja, aber Apple hat auch einfach zu lange keine Alternativen gehabt. Also das ist ja irgendwann umgesprungen von Einmalkauf auf Abo. Aber sie haben halt eben nie so Pfade wie Versionen, released kostenpflichtige Updates in dieser Richtung Dinge eingeführt. Das hätten sie natürlich auch machen können. Dann wäre das ein schöner alternativer Pfad, gerade so für kleine Tools oder so gewesen. Nein, aber da haben sie ja dann irgendwie alle gegängelt, Abos machen zu müssen. Es gab ja nichts anderes. Einmalkauf ist ja tot, also zumindest den Sofort-Einmalkauf. Ne? Das hat sich ja quasi erledigt. Klar, es gibt noch ganz, ganz seltene wie Tools, die für 99 Cent zum Direktkauf verkauft werden. Aber ich kaufe ja dann auch nicht die Katze im Sack. Ne? Also das ist halt eben auch das Problem von diesen Apps, die du einmalig sofort kaufen musst.
Gab es halt gab's ja dann irgendwann die In-App-Käufe, ne?
Ja, klar, aber dann das hat halt eben ja irgendwie keine Traktion mehr gehabt, seitdem die Abos da sind, macht jeder Abos und das war's. Und das andere ist halt eben irgendwie sang- und klanglos gestorben. Und viele haben halt eben gesagt, ja, du musst halt eben ein vernünftiges Upgrade-System, ein Versionierungssystem haben. So wie hier Tweetbot und Co. zum Beispiel damals immer gearbeitet haben, indem sie halt eben alle 2 Jahre oder sowas, glaube ich, dann ein Major-Update gemacht haben und das dann wieder kostenpflichtig verkauft haben. Das musste man halt eben bei Apple irgendwie reindengeln. Ne? Und das hätten sie natürlich viel schöner machen können alles. Tja, also in dem Sinne hat Apple das natürlich stark mitgeprägt, aber das hat man ja auch ganz stark geahnt, das ist halt eben geprägt davon, dass sie halt eben einfach Umsatzmaximierung machen wollen und an den Abos verdienen sie die ganze Zeit mit. Deswegen wollen sie auch gerne diese dauernd laufenden Umsätze da die ganze Zeit pressieren. Ne, so kleine versionierte Einmalkäufe, das juckt die ja gar nicht. Ne. Ach ja, leider muss man das mittlerweile so sagen, ne, weil sie kämen niemals von alleine auf die Idee, sowas zu machen. Ne. So leid es mir tut. Naja, gut. Also, ich finde, da ist immer noch einiges im Argen. Könnte man viele Dinge besser machen. Und So, und natürlich haben sie sich dann jetzt hier beim Thema, um nochmal auf die Meldung zurückzukehren, bei dem Thema die Änderung hier jetzt gemacht mit dieser Zwischenlösung. Also die Idee gedanklich ist halt eben jetzt, ne, mit dem Monatsabo mit Mindestvertragslaufzeit quasi dann jetzt auch einen günstigen Preis dir anzubieten, ne, der vergleichbar mit dem von den Jahrespreisen sein soll. Und aber letzten Endes dann gestaffelt auf 12 Monate, entsprechend was günstiger. Ich bin mal gespannt, ob die Entwickler das so nutzen werden. Ich bin ja nicht ganz überzeugt davon. Ja, sie werden das vielleicht noch nutzen, um die Leute noch weiter zu gängeln. Jetzt kannst du dann nicht nur mehr ein Monatsabo abschließen in Zukunft, sondern dann immer nur noch Monatsabos mit 6 oder 12 Monaten Mindestlaufzeit. Wenn du dann was testen willst, bist du noch mehr aufgeschmissen. Also ihr seht schon, ich bin da ein bisschen zynisch, was diese Richtung angeht. Ich sehe da leider einfach nichts Gutes kommen an der Stelle. Ja, naja, gut. Aber wie gesagt, es ist eine weitere Option. Ich habe ja gerade darüber geschimpft, dass es nicht genügend Optionen gibt. Zumindest jetzt in dem Abo-Bereich haben sie jetzt dann diese Zwischenlösung noch gemacht. Na schön. So, dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema, und zwar Google. Das habe ich auch selten, dass wir hier in der Nachrichtensektion an zweiter Stelle über Google gesprochen haben. Aber es gibt hier eine kleine Meldung, die schön zusammenpasst zu dem, was Apple in der letzten Zeit gemacht hat. Denn Google vereinfacht Plattformmigration von Google zu Apple hin. Wir erinnern uns, Apple hatte vor ein paar Monaten, mit 26.3 hatten sie ja selbiges ausgerollt. Ja, es gibt da in dem Zurückstellen, Reset-Dialog, Zurücksetzen-Dialog, gibt es jetzt einen seit 26.3 eingeführten Button auf Android übertragen. Und das erlaubt dann irgendwie relativ viel, ich hatte jetzt hier keine Liste aufgeschrieben, aber relativ viele der eigenen Daten hier zu übertragen an ein Android-Gerät und ja, die da weiter verwenden zu können. So, und genau selbiges hat hier Google jetzt auch geliefert in der Android Show I.O. Edition 2026. Ja, so heißen deren Events tatsächlich. haben sie jetzt angekündigt, dass sie hier auch so ein Übertragungsfeature machen werden und dass das dann in Kürze ausgerollt wird. Ja, das ist natürlich nicht einfach nur so aus Eigeninteresse entstanden, das Thema. Ja, das muss man vielleicht im Hintergrund nochmal sagen. Das hat Google jetzt genauso wenig in der Erklärung oder in der Verlautbarung da gesagt wie Apple, als sie das in 26.3 gebracht haben. Das Ganze ist eine Anforderung vom DMA, natürlich. Paragraph 6 DMA, Datenübertragbarkeit fordert genau selbiges, dass man also nicht dieses vollständige Logged-in-Syndrom von einer Plattform haben darf, wie das in der Vergangenheit gewesen ist, sondern dass man in der Lage sein muss, von der einen Plattform zur anderen zu wechseln. Aktuell gibt es nur diese zwei, deswegen mussten die das jetzt untereinander handeln und natürlich sagen sie jetzt alle groß und breit, dass sie so toll miteinander gearbeitet haben und so. Aber naja, gut, das können wir ihnen. Na schön. Das wird dann jetzt in Zukunft bei den Android-Geräten kommen. Ebenfalls mit ausgerollt wird jetzt in der nächsten Edition von Android, ich weiß gar nicht, welche Version haben sie, ich habe das komplett aus den Augen verloren, sie haben gesagt, AirDrop-Kompatibilität. Das ist ja vorher nur bei den Google-eigenen Telefonen drin gewesen. Jetzt haben sie es nachgereicht oder werden es nachreichen beim nächsten Release dann jetzt für Gesamt-Android, damit dann auch alle anderen Anbieter. Und AirDrop tatsächlich natürlich eine wichtige Sache. Wenn ich so drüber nachdenke, wie oft ich auf der Arbeit oder zu Hause jetzt mit AirDrop irgendwelche Sachen hin und her schieße, das ist ja echt eine schöne Sache, wenn alle Apple-Produkte haben. Und gut, wir haben jetzt in der Familie zum Glück auch keine Android-Produkte im Einsatz, aber prinzipiell gibt es natürlich andere Familien, die da etwas mehr Patchwork sind, und da wäre es natürlich schön, wenn man solche Sachen wie AirDrop untereinander benutzen kann. Ne? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Was sind bei euch die Familienkonstellationen? Gibt es irgendwo dringenden Bedarf nach AirDrop und oder einem Plattformwechsel?
Nö.
Das war schnell.
Also ich habe alle gequält, bis sie Apple-Produkte haben.
Ja, klar.
Und damit ist es gut. Also, und die Leute, die ein Android-Telefon haben, mit denen teile ich einfach nichts.
Mhm. Ja, genau. Das ist auch eine Lösung. Dann hat man irgendwann einfach keine Android-Freunde mehr. Habe ich auch schon versucht. Aber ja, bei manchen Gruppen ist das dann wiederum schwer. Da muss man dann WhatsApp benutzen. Weigere ich mich eigentlich auch, aber was willst du machen? Na gut. Ja, so viel dazu. Also wer da irgendwie Interesse dran hat. Das wird dann wahrscheinlich in Kürze kommen. Apples ist ja schon ausgerollt. Und ja, kann man sich dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres, wie das bei denen ja dann auch ist, dann mal genauer anschauen. So, dann haben wir ein Thema hier von John Gruber. Da habe ich es zumindest entdeckt auf Daring Fireball. Originalartikel ist von appleworld.today. Das kannte ich auch noch nicht als Quelle. Er scheint das zu lesen. Was Apple World Today hier berichtet hat, das ist irgendwie Statistiken von Counterpoint ist es gewesen. Das haben wir gleich sogar noch ein zweites Mal drin. Counterpoint hat irgendwie einiges an Statistiken, Markt. Das sind so Leute, die so hier so Markterhebungen machen, ne, so Verkaufszahlen und solche Geschichten erheben, wo die Firmen, so wie Apple ja leider oft keine guten Zahlen liefern. Und wenn du jetzt hier Big Business machst, dann willst du natürlich mehr als das haben. Ne? Und Counterpoint ist so ein Anbieter, der dir solche Zahlen liefert. Und da haben die natürlich Big Business. So, und manchmal berichten sie aber natürlich interessante Dinge und ansonsten kommt man da nicht ran, weil die Sachen sehr teuer sind. Aber diese beiden Sachen, die sind jetzt letztlich hier rausgefallen. Das erste, das ist, was hier eben Apple World Today berichtet hat, weltweit bestverkaufte Smartphones, Q1 26, haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gesehen, dachte ich mir, habe dann mal so drauf geguckt und gesehen, Eureka, ja, etwas unerwartet auf Platz 1 gewesen. Ja, und zwar mit 6% Marktanteil, das muss man sich mal verinnerlichen, ne, wie klein so ein Platz 1 ist bei den weltweit bestverkauften Smartphones. Aber mit 6% Marktanteil auf Platz 1 ist das iPhone 17. What? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hattet ihr das irgendwie mitgekriegt, dass das so ein Megaseller ist?
Nee.
Ne? Ich auch nicht. Wahnsinn. Total fasziniert. Ja, und dann geht es erwartungsgemäß übrigens weiter, dann zweiter Platz iPhone 17 Pro Max. Ne? Wir hatten ja schon seit einiger Zeit gelesen, dass die Pro Max an den Pro vorbeigezogen sind. Und das Pro ist aber dann immer noch auf Platz 3. Ne? Also die besetzen die Top 3 der weltweit bestverkauften Smartphones. Das ist natürlich sehr löblich, prinzipiell das iPhone 17 da auf der 1. Das hat mich schon ziemlich geflasht. Die Leute, wenn ich da jetzt mal so ein bisschen unken darf, mal wieder kaufen vielleicht doch gerne günstigere Telefone und nicht immer nur die Pro-Geräte. Scheint sich dann so ein bisschen umgeschlagen zu haben. Ne? Das scheint ja eher eine neue Entwicklung zu sein, dass die Pro-Modelle nicht ganz oben sind. Hm? Ne? Also vielleicht haben sie jetzt natürlich dieses Jahr besonders Glück gehabt, weil das iPhone 17 ist natürlich auch ein sehr schönes Paket. Ne? Preis-leistungsmäßig und so. Es gab schlechtere Konstellationen in anderen Jahren, wo das Pro sich deutlich aufgedrängt hat. Und natürlich die Preise sind halt eben hochgegangen und das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Vielleicht entscheiden die Leute doch langsam mal einfach mit ihrer Brieftasche beim Telefonkauf einfach nicht mehr das Pro zu kaufen, sondern das nächst kleinere Gerät, weil es halt eben alles kann, was man haben möchte. Ja, muss man sich halt eben nur von sowas lösen wie Dreifachkamera und sowas. Wenn man damit auskommt und zufrieden ist. Ja, genauso wie das ja auch mit dem iPhone Air gewesen ist, wenn man da jetzt halt eben sich das angeschaut hat letztes Jahr oder gekauft hat. Ja, Thorsten, wie läuft es bei dir eigentlich? Immer noch glücklich, wo wir gerade davon sprechen?
Von Anfang an. Sehr, also ich fand es das beste Gerät. Ich habe mir ja alle angeschaut. Ich war auch von dem iPhone 17 wirklich begeistert, weil es, ja, da war alles drin, was du eigentlich brauchst. Aber mir hat der Formfaktor gefallen vom Air, weil es wirklich sehr, sehr leicht ist. Und wenn du es halt mitführst in der Hosentasche, super. Macht einfach Spaß. Es gibt natürlich ein paar Kompromisse, die du machen musst. Das ist einmal der Akku. Der hält natürlich nicht so lange wie bei den Pros. Und die Kamera. Ne? Aber ja gut, ich habe keinen Weitwinkel, ich habe keinen LiDAR und die Zoom-Kamera habe ich auch nicht. Aber egal. Also für die Fotos, die ich mache, alles super.
Mhm. Ja, vielleicht ist ja das iPhone 17 doch einfach best of both worlds, wenn man da mal so drüber nachdenkt, ne? Das ist die Variante mit den zwei Kameras drin. Es ist halt eben preislich etwas günstiger. Es ist leistungsfähig, brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren, ne? So gut, dass man nie drüber nachdenken werden muss, was irgendwie Performance angeht. Es muss nicht diese Kompromisse machen wegen der Dünne, dass die Akkulaufzeit reduziert ist. Und ja, was ansonsten gibt es noch für Nachteile von den Pro-Modellen? Ja gut, das OLED-Display ist etwas, nur so eine Generation hinten dran, aber das interessiert ja die meisten Leute auch nicht wirklich, ne?
Ja gut, ich meine, das iPhone 17 ist ja auch nicht preiswert, ne? Also wir reden da von 950 Euro.
Ja,
also
klar.
Das ist ja schon, Kloppe. Also.
Aber im Vergleich zum Pro halt eben dann immer noch günstig.
Naja, günstig würde ich jetzt nicht sagen, aber ist der minimale Einstieg, wenn du mit dem neuen, okay, das 17e ist ja im Nachhinein noch rausgekommen. Ja.
Tja.
Das wäre dann noch eine Alternative.
Ja, das E ist halt eben ja, nochmal explizit ein bisschen zurechtgeschnitten.
Ne? Genau, da hast du auch wieder nur eine Kamera. Aber wie gesagt, das reicht vollkommen aus für
den normalen
Anwendungszweck.
Als das E vorgestellt worden ist, haben wir ja auch schon gesagt, schaut euch lieber das Nicht-Pro-Modell an. Ne? Das ist ein bisschen teurer, hat dann aber weniger Trade-offs. Halt eben auch dadurch, dass du die zwei Kameras drin hast. Ne? Und vorher ja dann MagSafe, aber das ist ja jetzt dann mittlerweile erledigt.
Ja, und direkt auch doppelte Speicheranzahl, ne? Also wenn du einsteigst.
Ja, also Flash meinst du jetzt, ne? SSD. Ja, also das ist halt eben genau der Punkt. Wahrscheinlich ist das einfach der Sweet Spot. Und ja, ich persönlich muss ja dann auch noch mal unken. Also 1000 Euro ist auch für mich immer so der Sweet Spot, wo ich jetzt hinlinse. Wenn ich jetzt deutlich über 1000 Euro für ein Telefon gehe, dann muss ich immer so einmal schlucken. Und das ist ja auch der Grund gewesen, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, ich kaufe jetzt in Zukunft nicht mehr jedes Jahr ein Gerät. Einfach weil ja die Preise so hochgegangen sind, dass sich das für mich in den Augen nicht mehr gelohnt hat. Und ja, vielleicht ist halt eben das iPhone 17 jetzt aktuell tatsächlich an dem Sweet Spot, wo halt eben Preis, Leistung und die Preis-Leistungskombination halt eben die beste ist aktuell. Ne? Ja. Mal gucken, ob sich das über die nächsten Jahre beibehalten wird. Dann ja, zeugt es ja davon, dass die Leute vielleicht doch so ein bisschen was mit der Geldbörse abstimmen. Ne? Na gut, sind wir mal gespannt. So, zweites Thema hier von Counterpoint Research, das hatte ich bei Apple Insider entdeckt und das war nur eine kleine Zahl, aber da musste ich ja doch irgendwie schmunzeln, weil ich mich daran erinnert sah, wie groß Apples Marktanteil in Amerika tatsächlich ist. Ich habe jetzt leider keine Vergleichszahlen für Europa bekommen so schnell, aber Counterpoint hat halt eben hier jetzt berichtet fürs erste Quartal, für den letzten monatlich machen sie das. Im letzten Monat hat Apple in Amerika einen Marktanteil von 75% gehabt. Ne? Also 3/4 des Marktes beherrschen die in Amerika. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und ja, die ganzen Android-Sachen werden natürlich dann zusammengefasst mit den 25% als Rest. Und ja, das war es dann schon. Ist jetzt zwar nicht vollkommen unerwartet, ne? Das ist auch durch Wachstum passiert. Ne? Im Vormonat waren sie noch bei 72%, haben also jetzt ganz gut zugelegt nochmal im letzten Schritt. Aber ja, ne? Prinzipiell fand ich das nochmal schön zu sehen, dass sie da tatsächlich bei 3/4 Marktanteil sind. Ne? Also das ist ja dann echt nochmal eine ganz andere Hausnummer als hier in der EU. Da sind wir ja irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt andersrum oder 2/3, 1/3 oder irgendwie sowas. Ne? Aber ja, mit Android als dominanter Plattform. Ne? Naja, gut, aber so unterschiedlich können die Dinge aussehen. Tja. Na schön. So, Dann sind wir auch schon durch die Nachrichtensektion durch und kommen zur Gerüchteküche. Und da haben wir auch diese Woche natürlich mal wieder ein paar schöne kleine Meldungen für euch gesammelt. Die erste ist schon ein schöner, kleiner, naja, fortgesetzter Klopper, würde ich schon fast sagen, weil wir hatten es schon einmal gerüchtet. Es scheint sich aber zu bestätigen und interessanterweise passt das auch sehr schön zusammen mit dieser Orakelei, dass Apple halt eben beim 3-Nanometer-Prozess von TSMC keine Kapazitäten mehr kaufen kann, weil halt eben sie jetzt nur noch ein Underdog sind, von der Größe her, dass die AI-Firmen da an ihnen vorbeigezogen sind, was die Orders und damit auch den Vorrang angeht. Und ja, das Wall Street Journal meldet hier, dass Intel bald Chips für Apple herstellen soll. Man habe eine Vorvereinbarung, Preliminary Agreement, unterschrieben. Nachdem man jetzt lange verhandelt hätte, hätte es wohl in den letzten Monaten irgendwie Fortschritte gegeben und man sei jetzt zu einer Vorvereinbarung gekommen. Ne? Vorvereinbarung ist natürlich immer so ein bisschen was nebulös, aber und natürlich wird das auch nicht offengelegt, was sie da vorvereinbart haben, aber wahrscheinlich schließt das irgendwelche Kaufabsichten mit ein. Ne? Vielleicht sogar entsprechend ein bisschen Geld einwerfen schon oder sowas. So hat das Apple zumindest bei anderen Anbietern gemacht. Ne? Haben halt eben dann vorab irgendwie eine Stange Geld investiert und konnten dann halt eben, wenn dann die Produktion ausgerollt worden ist oder halt eben in Serienproduktion gegangen ist, dann konnten sie das abrufen, was sie da investiert hatten. Und könnte gut sein, dass sie das hier bei Intel jetzt auch machen, dass die nochmal eine Finanzspritze kriegen und dann halt eben dann bald ein Fertiger für Apple sein werden. So. Und interessanterweise, dazu noch sagen, wird natürlich dann in den USA gefertigt. Ne? Das ist logischerweise natürlich alles hier unter Trumps Ägide entstanden. Und ich habe jetzt hier gelesen, die Trump-Regierung hat sogar irgendwie 10% Anteile von Intel übernommen. Und natürlich fördern sie jetzt, ich unke nicht so laut, aber fördern sie natürlich jetzt jegliche Kooperation mit Intel. Und da hat sich natürlich Apple nicht mehr lange bitten lassen. gut. Prinzipiell sieht es also so aus, dass Intel diese Fertigungskapazitäten da in den USA ihnen zur Verfügung stellen soll. So, und es ist im Prinzip so, wie wir das vorher auch schon besprochen hatten. Es scheint sich also hier nicht um die State-of-the-Art-Chips zu drehen, sondern eher um die kleineren Varianten. Es wurde hier gemunkelt von dem M-Chip, ne, also dem kleinen M, nicht den Pro Max Ultra Varianten, sondern dem einfachen M-Chip. Das heißt also, die Brot- und Butter-Chips, also den A, ne, das iPhone ist natürlich unglaublich wichtig. Und auch die Pro Ultra Max scheinen wohl bei TSMC verbleiben zu sollen. Aber um halt eben ein bisschen Kapazität da rauszuholen und bei TSMC dann wieder frei zu haben, scheinen sie dann wohl halt eben die M-Chips, die ja auch so ein Mittelding sind, ne? Die sind etwas größer von der Chipfläche her, leistungsfähiger als die A-Chips, aber bei weitem noch nicht so dick wie dann die Pro Max Ultra Varianten und deswegen wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, damit anzufangen, weil das wahrscheinlich so ein kleinerer Bereich halt eben für Apple ist, wo sie dann mal mit experimentieren können zumindest. So, und wenn ihnen das da entsprechend Druck aus der Produktion bei TSMC rausnimmt, dann werden sie wahrscheinlich sehr glücklich sein. Die spannende Frage ist und bleibt das allerdings, und zwar wird Intel ein vergleichbares Leistungspaket liefern können, ne? Ist also jetzt dann derselbe Chip von TSMC und von Intel produziert, wesentlich unterschiedlich schnell oder werden sie das gar nicht machen? Ja, und wie sind dann die Vor- oder Nachteile von der einen zur nächsten Generation, wenn sie jetzt zum Beispiel beim nächsten M-Chip dann eben jetzt auf Intel switchen? Wie viel schlechter ist der dann, wenn er schlechter ist? Ne? Oder kriegen sie es hin, dass er trotzdem besser ist? Ne? Also da stellen sich so ein paar Fragen, die das sehr spannend machen könnten. Bin ich mal gespannt, wie sie das getackelt kriegen. Das hatten sie ja jetzt bisher so noch nicht zu machen. Ne? Das ist deswegen einfach ganz neues Thema. Ne? Bisher haben sie einfach nur immer Performance draufgelegt, indem sie den Prozess gewechselt haben, ne? Und sind dann damit grün gewesen. Wenn sie jetzt sowas machen, ist es halt eben alles deutlich komplizierter. Naja, gut. Also, wir sind gespannt wollen mal gucken, was sie da letzten Endes noch rausholen werden. Ich persönlich muss ja sagen, ich drücke Intel echt die Daumen, jetzt mit Backing von der Trump-Regierung natürlich wahrscheinlich zweifelsfrei, dass sie wieder Erfolg haben werden in den nächsten Jahren. Entschuldigung, ich muss da drüber lachen. Das ist natürlich auch sehr laut zu kritisieren, aber wir halten uns ja aus der US-amerikanischen Politik raus, deswegen das nur so als Anmerkung. Ne? Aber prinzipiell, ich hoffe ja, dass Intel da immer noch den Rückstand, müsste man sagen, ne? Also den Rückstand aufgeholt bekommt, den sie derzeit ja immer noch haben, dass sie da gut genug sind, um dann wieder vorne mitliefern zu können und in diesem Sinne dann auch für Apple da ein nützlicher Ersatz zu sein für die M-Chips. Hm. Na schön. So, dann haben wir ein Thema, welches von Instant Digital auf Weibo gekommen ist, auch ein guter alter Bekannter. Und der hat interessanterweise so eine "Es wird etwas nicht geben" Meldung gemacht. Typischerweise lasse ich die eigentlich eher immer weg, weil das und das wird es nicht geben. Ist meistens mehr, es sei denn, es ist irgendwie fürs nächste Gerät in 3 Wochen. Ja, dann spielt es irgendwie eine Rolle. Was er jetzt hier aber berichtet hat, das ist irgendwie eingehend auf Gerüchte, die vorher da gewesen sind, die irgendwie berichtet hatten, Apple arbeite an Touch-ID für die Apple Watch. Haben wir interessanterweise in der Gerüchteküche gar nicht berichtet, weil ich es gar nicht als ernstzunehmendes Gerücht gesehen habe. In diesem Sinne hat mich hier Instant Digital dann auch nochmal bestätigt und hat nämlich jetzt gesagt, es wird kein Touch-ID für Apple Watch geben. So, kann man dann überlegen, was bringt das denn? Ja, genau. Touch-ID auf der Apple Watch? Ja, ist eine berechtigte Frage, wahrscheinlich gar nichts. Weil das Wesentliche ist halt eben, dass das Ding am Handgelenk erkennt, ob du da bist oder nicht. Und diese Lebenderkennung, die ist ja da schon die ganze Zeit drin. Du musst das nur am Anfang einmal freischalten. Ja, so nennt sich das Feature. Echt? Tatsächlich.
Okay. Mhm.
Also technisch gesehen ist das Lebenderkennung. Also du sehen, ob du einen Puls hast, ne? Und auch, ob du denselben Puls hast. Und wenn sich das komisch ändert, dann gleich sperren. Ja, das ist die Lösung. Deswegen nennt man das Lebenderkennung. Also ob das lebt, was dich am Handgelenk hat.
So ist aber das meinst du, sie machen das über einen Puls?
Ja, die beobachten die ganze Zeit den Puls.
Weil ich kann auch meine Finger drunter tun, dann geht das auch.
Ja, die Abstands, ich glaube, da kommt noch, also das wird bestimmt mit Sensor Fusion gemacht, mit mehreren Sensoren, aber sie checken auf jeden Fall den Puls. Ich weiß nicht, ob sie ihn kontinuierlich checken oder ob sie ihn nur ab und an checken. Aber sie checken den Puls und natürlich auch die Distanz. Das ist ja auch noch ein Sensor, den sie haben. Und sie brauchen das ja auch für die Infrarotpulsmessung, müsste sie die Distanz wissen. Und ich vermute mal, das ist der energiesparsamste Sensor, den sie haben. Und der Pulssensor, der wird deutlich mehr Strom brauchen. Deswegen werden sie den bestimmt nicht durchlaufen lassen. Das ist ja genau dasselbe wie der Sportmodus. Da spürt man dann ja auch, wie die Leistungsaufnahme hochgeht, wenn das Ding die ganze Zeit läuft. Hm. Naja, und wenn man linst unter das Gerät, also so zwischen Apple Watch und Arm, dann kann man ja auch sehen, dass der Sensor an ist. Ne, hier bei der Apple Watch Ultra ist der ja grün, der Sensor. Ich glaube, das haben sie ab und an mal geändert, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Meistens ist er aber, glaube ich, grün. Und wenn man da so das grüne Licht drunter sieht, dann ist er gerade an. Ne? Naja, kann man im Sportmodus dann sehr gut sehen. Dann ist es ja die ganze Zeit an. Na gut, so, also lange Rede, kurzer Sinn. Also Touch-ID hat man bisher nicht gebraucht. Ist halt eben auch aufwendig einzubauen, komponentenmäßig und platzmäßig natürlich eine Herausforderung. Wurde dann hier von Insight Digital nochmal schön zusammengefasst. Hat er natürlich vollkommen recht. Und vor allen Dingen auch, der Platz muss gerechtfertigt sein. Und das ist halt eben nicht wirklich da, weil auf der einen Seite muss man halt eben einmal mit dem PIN oder halt eben mit dem iPhone, wenn man das verbunden hat zum Entsperren, ne, der Apple Watch anziehen, iPhone einmal entsperren morgens und dann geht halt eben die Apple Watch auch auf, wenn man es aktiviert hat. Und ich mache das immer so morgens und dann brauche ich nicht auf der Watch den Code eingeben. Dann bin ich auch glücklich. Und ja, solange man halt eben dann die Apple Watch am Handgelenk hat und ne, da jetzt nicht irgendwie das Band super locker eingestellt hat, sodass es manchmal denkt, du hast es nicht an. Das kann natürlich passieren, dann hat man es zu locker. Aber ansonsten, ja, funktioniert das ja recht zuverlässig, auch mit dieser ja, Lebenderkennung. Und ja, in dem Sinne ist das eigentlich das Sicherheitsfeature. Ne? Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr da mal die Uhr vom Handgelenk nehmt und dann mal versucht, irgendwie mit Apple Pay noch zu bezahlen. Ne? Das dauert irgendwie 10 Sekunden, bis er das realisiert hat, aber er lässt sich dann nicht mehr Apple Pay durchführen in dem Zustand. Er checkt, glaube ich, dann auch, wenn du Apple Pay aktivierst, nochmal aktiv, ob du das jetzt wirklich auf der Hand hast oder nicht. Also auf dem Arm hast. Ne? Naja, so, also da kann man im Prinzip nichts machen. Ich habe das mal anderen Leuten in der Familie demonstriert, die mir nicht geglaubt haben, dass das sicher ist, per se mit der Apple Watch zu bezahlen. Und das kann man schön demonstrieren. Klappt sehr gut. Na gut. Ja, in diesem Sinne also kein Touch-ID für die Apple Watch. Er hatte da irgendwie noch irgendwas aus Apple heraus zu berichten gehabt. Also da wurde dann wohl gesagt, das wäre sowieso engineeringmäßig eine Herausforderung. Man habe sich dann lieber für mehr Akku und fortgeschrittenere Fitnesssensoren entschieden. Ja, macht auch Sinn, ne, für die Zielgruppe der Apple Watch. Das ist genau das, was ich gerade auch meinte. Ne? Also Touch-ID ist halt eben einfach komplex und komponentenaufwendig und ja, dafür bringt es dann nicht so viel und dann macht man lieber irgendwas, was die meisten Leute nutzen wollen. Ne? Und beim Thema Fitness, das wissen wir ja, da brummt die Apple Watch und ja, in diesem Sinne haben sie sich da in die Richtung entschieden und das scheint dann ja auch mit der aktuellen Apple Watch Generation schon reflektiert zu sein. Da sind ja auch die Fitnesssensoren verbessert worden und der Akku natürlich auch deutlich größer geworden, was ja sehr löblich ist. Das muss man echt nochmal wiederholen. Gute Akkulaufzeit ist schon sehr wichtig. Ja. Na schön. So, dann haben wir noch eine Meldung hier von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. In diesem Fall hat er hier einen Artikel geschrieben. Ja, Power On Newsletter diese Woche nicht viel gewesen. Er saugt sich das jetzt auch gerade ein bisschen was aus den Fingern. Ja, nichts Interessantes zu berichten. Aber das, was er jetzt hier in seinem Artikel verpackt hat, da können wir mal einmal noch kurz hier durchgehen und zwar iOS 27 Features. Also er lässt sich da jetzt irgendwie scheinbar von irgendjemandem stecken, was da so alles in den aktuellen internen Builds drin ja, aufgeschlagen ist und hier hat er jetzt sogar eine ganze Liste von Elementen gehabt, die wir noch nicht gehabt haben. Also genau genommen hat er ein paar bekannte Sachen aufgezählt, zum Beispiel hier Siri-App mit Gesprächsverläufen, das hat er ja schon mal ausgiebig letztlich besprochen. Dann irgendwie hier neue Siri-Animationen, die in eben Dynamic Island beheimatet ist, ne, hat er auch schon erwähnt gehabt, haben wir aber keine neuen Details zu bekommen. So, und jetzt kommen neue Sachen. Das eine, das ist, dass es wohl jetzt in der Kamera-App, da wurde ja schon berichtet, dass die überarbeitet worden sein soll, dass es da jetzt wählbare Widgets geben soll, die in unterschiedlichen Kameramodis dann ja, konfiguriert werden können. Naja, gut. Sascha brauche ich jetzt nicht fragen, was Kamera angeht. Der sagt dann, ja, ich mache 2 Fotos. Da ist mit Widgets vollkommen egal.
Hallo, ich habe ganz viele Bilder die letzten Tage gemacht. Die, also die letzten zwei Wochen bestimmt 20 Stück. Ach, und die meisten aber an einem Tag. Wovon? Von meiner Katze tatsächlich. Weil ich mal, ich hatte irgend so einen Rappel, ich weiß auch nicht warum, die Sonne hat geschienen, das war auch relativ gutes Licht, war recht hell. Und ich wollte mal die Kamera so ein bisschen ausprobieren, so auch ein bisschen im Detail, bin näher dran gegangen und das bei meinem Kater tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil sobald der Eumel merkt, er wird fotografiert, macht er die Augen nicht mehr zu. Das mag der, ich weiß nicht warum, irgendwie checkt er das, das ist sehr lustig und da muss ich wirklich warten, bis er so ein bisschen gepennt hat. Und der hatte so einen geilen Moment, da hat er die Zunge, wenn der sich gestreckt hat und gegähnt hat, zieht er die nicht mehr so ganz ein, dann ist sie so ein ganz minimal, so einen halben Millimeter draußen, das sieht immer so lustig aus und da wollte ich Fotos von haben. Und habe ich dann auch gemacht. Also ich bin fast Profi-User, also beinahe, so ganz knapp fast gar nicht. Aber
aufgestiegen von so Last-Tier direkt in Profi.
Richtig, genau.
Gerade also Cat-Content.
Sofort gemacht, ja. Nee, also in der Tat, anpassbare Kamera-App ist ja nett. Ich finde, sie haben sie ja im iOS 27 schon deutlich besser überarbeitet, finde ich. Also muss ich tatsächlich sagen, also gerade was ich gerne mal gemacht habe in der Vergangenheit, sind diese Wechsel von Frames oder sowas, wo man ja früher mal die Einstellungen musste. Mhm. Oder auch wenn du Slow Motion aufnehmen willst, dass du das dann irgendwie von 120 auf 240 und sowas stellst und dafür natürlich die Qualität runterdrehst. Und ne, das war jetzt über Pro-Kamera-Generation anders. Das geht ja jetzt alles direkt in der App und das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Mhm. Was für Widgets, weiß ich jetzt nicht, was das soll. Also,
ja. Hast du denn mit dem Camera-Button gearbeitet?
Ja, ich benutze den tatsächlich sehr gerne. Also erstens, ich habe den aber auch, ich glaube, Daniel, du hast das auch, dass man doppelklicken muss, ne?
Ich habe das ja schon ausgestellt, auch das Doppelklicken. Aber
ach so, okay.
Ich habe das jetzt komplett ausgestellt.
Weil okay, nee, ich habe es jetzt auf Doppelklicken. Weil einmal bin ich in der Tat zu oft rangekommen irgendwie, zu aus Versehen. Aber die Kamera, das hat mich genervt. Aber Doppelklicken finde ich super. Finde ich sehr hilfreich. Und das, was ich wirklich mag bei der Kamera, bei dem Kamerabutton, ist der Zoom. Ich finde das total cool, damit zu zoomen. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich.
Kann man auch mit dem Daumen machen.
Du meinst jetzt, wenn du über den auf, über die Zahlen gehst. Ich mache ich auch manchmal tatsächlich. Das kommt mir so ein bisschen drauf an, wie ich gerade in der Laune bin.
Ja.
Tatsächlich. Und genau. Aber das, was ich also wirklich mag, ist dieses Thema, dass man hier die also ich kann jetzt hier bei Video auf Auflösung gehen, HD 4K, dann 30, 60, 120. Und bei Slow Motion kann ich ja dann auch hier 240 oder 4K sogar auch 240, nee, 240 geht immer nur auf HD, Bilder pro Sekunde einstellen. Also so Sachen finde ich schon praktisch, dass das jetzt geht, ohne immer in die Einstellungen zu gehen.
Ja, natürlich.
Weil das war immer todends nervig, genauso wie Blitz an, aus und bla und bla und ja.
Das fand ich ja sowieso immer schwierig, wenn man solche Sachen in den Einstellungen vergraben hat.
Ja, weil es ja wirklich Sachen war, die man auch, wie soll ich das sagen, also die situativ hier eingestellt werden, ne? Also es gibt ja einfach etwas, dass ich wirklich jetzt, wo ich jetzt aus welchen Gründen auch immer sage, so, boah, da will ich jetzt 240 Hertz haben, weil
ja, natürlich.
Ne? So, klar. Und dann gibt's wieder welche, wo ich sage, naja, 120 reichen.
Ja. Ne?
Dafür ist mir die Auflösung wichtig.
Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, das gehört halt eben in die Kamera-App mit rein. So, ne? Jede vernünftige Kamera hat da entsprechende Einstellungen im Quick-Menü oder irgendwie sowas, wo man solche Sachen schnell einstellen kann. Oder halt eben sogar vorgefertigte Profile, ne? Und. Und ja, in diesem Sinne könnte man halt eben, wenn man jetzt hier einfach kreativ sich Gedanken darum macht, wie man die App besser machen kann, also Widgets, ich weiß jetzt nicht, was sie sich da vorstellen. Vielleicht kann man sich dann irgendwie da widgetartig irgendwie unterschiedliche Dinge zusammenbauen. Klingt für mich schon wieder zu kompliziert für die meisten Leute. Die werden sich dann nicht die Zeit nehmen, da irgendwie ein tolles Setup zu machen. Es sei denn, es gibt irgendwie vorkonfigurierte Konfigurationen dann schon. Und ja, also letzten Endes aber würde ich mir zum Beispiel einen dedizierten Pro-Modus sehr wünschen. Das haben sie ja bisher so eigentlich nicht wirklich konsequent umgesetzt, dass ich halt eben dann sagen kann, so jetzt möchte ich mal gerade irgendwie manuell die Werte der Kamera einstellen und standardmäßig möchte ich das aber bitte einfach auf Automatik haben, ne, für den Snapshot Quickshot, den ich halt eben hier bei der Familie dann irgendwie unterwegs wieder mache. Und ja, ich möchte das halt eben gerne so mal hin und her schalten können. Das wäre schön. Gerade als jemand wie ich, der dann mit Kameras aufgewachsen ist, die man manuell bedienen konnte oder zum Teil auch musste, da hast du halt eben dann auch relativ schnell gelernt, was du wie machen können musst, um jetzt irgendwie dann zum Beispiel eben Schärfentiefe zu kontrollieren in einem Bild draußen, ne, und solche Geschichten. Da muss man halt eben dann, ja gut, wenn man es im Kopf hat, wäre das schön, wenn man das einfach so ad hoc zwischendurch mal machen könnte, aber auch wieder zum Automatikmodus zurückkehren, ohne dass man irgendwie unterschiedliche Apps benutzen muss oder groß hin und her schalten muss oder sonst irgendwas. Naja gut, also ich bin mal gespannt. Auf der einen Seite befürchte ich, sie werden es wieder verschlimmbessern. Es tut mir ja leid. Naja gut, auf der anderen erhoffe ich mir ein paar Verbesserungen noch. Ja, mal schauen, was rauskommt. Na schön. So, da sind wir gewesen. Widgets, Kamera-App. Ja, das nächste Thema war hier Geste für Suchen und Fragen. German hatte ja schon berichtet, dass es eine neue Funktionalität Suchen und Fragen geben soll, die global zu erreichen ist. Er sagte jetzt, die ist über das Dynamic Island auszulösen. Man wischt über das Dynamic Island wohl scheinbar von oben nach unten, um das auszulösen. Zumindest hat er das so beschrieben. Das war eine
knappe Kiste, oder?
Ja, also wisch nach unten, um es wortwörtlich übersetzt zu sagen, was er geschrieben hat. Also ich weiß nicht, vielleicht reicht drüber wischen, aber irgendwie muss das dann wohl mit oben durch diesen Bereich durchwischen gemeint sein.
Oder kommst du in die Mitteilungszentrale, ne? Das wird schwierig.
Ja, aktuell.
Ja, Moment, ne? Also die Mitteilungszentrale ist ja, wenn du vom Edge des Screens kommst. Mhm. Das ist was anderes, wenn du über die Dynamic Island wischst, eben hatte ich da noch irgendeine.
Ja, das ist nur, wenn Live-Activity läuft, ne? Wahrscheinlich. Ja.
Vielleicht machen sie es auch so, dass die Mitteilungszentrale jetzt nur noch links kommt. Wird ja immer komplexer da oben. Und dann passt das, dass sie in der Mitte dann noch eine zusätzliche Wischgeste über das Dynamic Island dann machen können. Könnte ich mir so vorstellen, aber wie gesagt.
Aber was soll das bringen, um mal dahin zu kommen?
Ja, also die Idee ist halt eben, dass es jetzt ein überall erreichbares Suchen und Fragen gibt, wo man dann quasi nicht nur die Spotlight-Suche mit benutzen kann, sondern natürlich dann auch die tolle neue Siri irgendwelche Fragen stellen kann. Und die lebt
Mensch,
ja jetzt auch
im Dynamic Island. Das ist ja bahnbrechend. Wenn es das nicht schon mal gegeben hätte in iOS, meine Güte. Ich bin schockiert. Wie sind Sie nur darauf gekommen? Haben Sie das nicht mit iOS, warte, Moment, ich glaube, 10 ausgebaut, die Dullis? Das gab's doch alles schon.
Korrekt.
Also, das war ein bisschen anders. Das war ja damals quasi das Notification Center, was man nur so ein Stück runterziehen musste. Und dann hat das so eine Vibration gemacht, eingerastet, dann hat es die Suche.
Ja. Ne?
Und twittern konntest du auch daraus, das weiß ich noch.
Wow, ja, einmal kurz und dann haben sie es wieder.
Genau, und das haben sie alles raus, weil ich fand das genauso genial, weil das war mein Use Case wie bei Mac. Ich kann überall die blöde Spotlight-Suche aufmachen und meine Apps öffnen und von A nach B zu hüpfen. Wie auf meinem Mac, da ist ja ordentlich sortiert. Ne? Ich habe ja unten diese Dockleiste, wo ich schon mal nachgefragt, dass da irgendwie nur die Standard-Apps drin sind. Ich sag ja, weil mache ich nie eine App drüber auf. Die ist für mich vollkommen useless.
Auch ich verwende die auf dem iPad.
Nie.
Viel.
Und ja, Moment. Ich war jetzt gerade auf Mac.
Am Mac.
Auf ja, Mac. Okay. Aber ich benutze halt auch im iPhone, habe ich die damals fast nicht benutzt, weil ich alles gesucht habe. Das ist einfach viel genialer.
Was? Also. Diese Leiste, ich liebe es ja abgöttisch, die richtig schön zu sortieren und die Sachen einfach da zu haben, wo ich sie gerne hätte.
Dafür gibt es eine gute Suche.
Ich habe das schon immer gemacht. Bei mir ist das richtig schön sortiert. Naja. Ich meine, mein Blick, wenn jetzt jemand Screensharing macht, geht auch immer als allererstes unten in die Dockleiste gucken, was die Leute da für Standard-Apps drin haben. Also Standard im Sinne von, dass sie sie häufiger benutzen. Unter der Annahme, dass sie das auch machen wie ich. Na gut, aber ja, so, also lange Rede, kurzer Sinn, also das scheint zurückzukehren, dass man die Suche von überall triggern kann. In der letzten Zeit ging es ja jetzt dann nur aus dem Homescreen heraus. Habe ich auch nie so wirklich verstanden. Ich fand das damals auch sehr schön, dass man von überall suchen konnte. Und ja, in dem Sinne soll das dann jetzt in dem Zuge als kombinierte Funktion zurückkehren. Sind wir mal gespannt, wie sie es genau integrieren. Aber ja, sie werden es schon irgendwie eingebaut bekommen. Und es hört sich ja danach an, als wäre das dann so eine Geste oben in der Mitte. Wenn es halt eben über das Dynamic Island drüber hinweg geht, dann ja, werden sie das wahrscheinlich dann da ergänzend oben neben dem Notification Center dann noch machen. Na gut, ja, wir sind mal gespannt, was sie da tun werden. So, und ja, interessanterweise, wo wir schon von der Suchleiste sprechen, da soll noch eine Quick-Funktion drin sein, die ich jetzt gar nicht erwartet hätte, dass die so quick sein dürfte. Und zwar, wenn man dann auf die Suchleiste gedrückt hält, soll man die KI-Modelle wechseln können. Okay, also das scheint ja echt eine schnell verfügbare Funktion werden zu sollen, wenn man das jetzt so
finde ich gut. Also man hat ja auch schon mehrfach gehört, dass man verschiedene KIs einsetzen kann. Und ich finde gut, wenn man die auch schnell wechseln kann, weil es gibt ja tatsächlich da auch Unterschiede, je nachdem.
Ja, klar. Aber würdest du jetzt so im Tagesgebrauch da dauernd hin und her schalten, wirklich? Ja. Meinst du?
Ja.
Okay.
Na gut. Mache ich auf dem Mac auch. Ich benutze mal, es gibt bei mir sehr unterschiedliche Anwendungsfälle, wofür ich Codex verwende, also Cloud verwende und wofür ich ChatGPT und so verwende.
Oder wenn deine Limits aufgebraucht sind, wechselst
du auch. Oder das, genau.
Okay. Also das ist aber jetzt von der Arbeit, dass du beide zur Verfügung hast, oder? Weil bezahlst du tatsächlich beide?
Nee, von der Arbeit habe ich beide, genau. Und ich habe privat auch noch ChatGPT auch noch zusätzlich.
Ja, aber nur das privat. Okay. Genau. Dann würdest du ja dann jetzt Claude wahrscheinlich nicht in deinem Telefon integrieren doch können.
Darf ich auch.
Auch, naja, gut. Ja.
Weil einfach die Limits höher sind. Es kommt ein bisschen drauf an, wie tokenhungrig das Ganze ist und sowas. Ne? Claude hat halt andere Limits, ne? Die haben jetzt nochmal krass erhöht. Also das fand ich richtig übel. Ne? Genau, die haben jetzt alle ihre Pläne verdoppelt zum selben Preis. Was ihre Usage angeht, das ist schon echt krass. Also da
so, also das gespannt. Ist quasi leistungsfähiger geworden, das Paket, meinst du?
Du kannst mehr Tokens nutzen. Das ist das, genau. Okay. Und das macht schon einen krassen Unterschied.
Haben sie denn auch ein kleines Paket eingeführt?
Haben sie schon die ganze Zeit. Kriegst du auch für 20 Euro schon Cloud.
20 ist zu viel.
Also ja, das ist für mich das
Kleine. Ich bezahle ja 7,99 bei Google.
Nee, ich glaube noch kleiner
geht. Und das ist mir schon teuer. Da habe ich schon wieder überlegt, dass
ja gut, kommt immer drauf an, was man damit macht. Ne? Ich glaube, du stellst da nur Anfragen und das war's. Ne? Also
so. Ja gut, ich mache da jetzt kein Coding mit. Das wäre ja sofort aufgebraucht, klar. Aber da habe ich ja dann von der Firma entsprechend, ja, das läuft ja da über Copilot. Das ist ja leider alles ein bisschen meh mit der Integration überall. Und
Copilot habe ich jetzt gehört, ist aber super, wenn du tatsächlich
du kannst halt eben alle
Fragen hast.
GitHub? Ja, okay, gut. Aber
ach so, ihr habt ja kein GitHub.
Ja, genau.
Entschuldigung, sorry.
Toll kombiniert worden, ich weiß.
Ja. Es tut mir leid, aber Copilot ist tatsächlich wohl ziemlich gut, wenn du so an so Workflows schraubst oder so für GitHub. Da hat der wohl richtig viel Knowledge drüber.
Ja,
und kann sein. Was ja auch Sinn macht. Und, aber um es zusammenzufassen, nein, die haben noch keinen kleinen Plan, Claude.
Ja, schade. Das hatte ich ja gesagt. Also das ist ähnlich für mich meinungsmäßig wie die kleinen Apps, die ich ab und an mal benutze. Ich würde halt eben einen kleinen Plan vielleicht ausgereizt kriegen, aber ich würde auf keinen Fall irgendwie mit mir selber gerechtfertigt bekommen, 20 Euro im Monat dafür zu bezahlen, wenn ich da nur ab und an mal irgendwie ein paar Konversationen mitmache. Und nein, der kostenlose Tier ist dann auch keine Option, weil der, wenn du dann da jetzt einmal irgendwie mit sowas wie dem Pro-Modus von Gemini da irgendwie eine Anfrage machst, dann bist du sofort raus aus dem freien Tier. Ja. Und das Fast-Modell von Gemini zum Beispiel, das ist halt eben dann auch einfach grottig am Halluzinieren. Ja. Also der Pro-Modus, der ist super, aber der alles andere ist irgendwie schon spürbar schlechter. Ja. Und da bin ich auch kein Freund von, das dann zu benutzen. Na gut. Ja, übrigens der Sprachassistent von Gemini nur mit dem Fast-Modell zu benutzen, der redet sich um Kopf und Kragen, wenn ich ihn irgendwelche Fragen. Total falsch oft. Mhm. Ja, also da muss man leider ein bisschen aufpassen. Na gut, so, aber ja, wie gesagt, ich bin halt eben jetzt irgendwie nur so ein kleiner Nutzer. Ich möchte da einfach jetzt keinen 20, 30 Euro im Monat reinwerfen müssen, geschweige denn irgendwie zwei Anbieter bezahlen oder sowas. Und deswegen warte ich auch händeringend darauf, dass Apple das in Siri integriert, mit der Hoffnung, dass ich dann da eventuell sogar noch ein bisschen was sparen kann. Ja, aber naja gut, mal gespannt, wie das dann bei Apple weitergehen wird, wenn das dann mal wirklich funktioniert. Ne? Ob die dann jetzt die Power-User dann auch zur Kasse bitten, beziehungsweise wann sie dann da anfangen werden, die Leute zur Kasse zu bitten. Da wissen wir ja aktuell
noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, sie werden das definitiv, gehe ich fest von aus, dass das irgendwann Geld kostet. Mhm. Und also ich bin eh gespannt, wie sich das noch in so einem allgemeinen Consumer-Bereich entwickeln wird. Ne? Also es gibt ja sehr starke und sehr unterschiedliche Anwendungsfälle der Tokenkosten auch. Ne? Also ich meine, so standardmäßige Anfragen sind ja nicht allzu teuer. Ne? Also wenn du die im Rahmen hältst, also allgemein Wissensfragen, bla bla bla, etc. Ich glaube halt, wo es dann schwieriger wird, beziehungsweise eher in so das Professionelle oder sowas geht, ne? Also sprich Coding, jetzt gerade mit Claude Design auch, kannst du ja auch Designs entwerfen, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Wirklich brutal, was man da mitmachen kann und aber auch brutal, was das für Token kostet. Und also wie deine Tokens da drauf gehen, so. Genau, ich glaube, da muss man auch einfach nochmal sehr stark unterscheiden, ne? Was einfach den Usage angeht. Und ich glaube, halt für reine, ich frag mal eben kurz. Ich glaube, man ist da halt auch vor, mein Google kostet halt nichts, ne? Wenn du normal googelst, ist das mega easy. Und ich glaube, das wird sich auch etablieren, dass so Kleinanfragen, ne? Claude hat ja auch ein Free-Tier, genauso wie OpenAI und Gemini. Doch, Gemini hat auch ein Free-Tier?
Gemini hat, ja.
Mhm. Ja?
Ja.
Genau, also ich glaube, das wird auch bleiben für so Standardsachen. Ich bin halt mal gespannt und das wird ja erst spannend, wenn Apple das auch mal integriert hat. Ich habe da leider jetzt keine Erfahrung, was die Google-Geräte angeht. Was so Anfragen wie ich verknüpfe aber jetzt meinen Kalender damit im Sinne von, ich sag jetzt, erstell mal bitte einen Termin, Apfelnütz, Daily oder Yearly Anniversary oder so und lad bitte Daniel und Thorsten ein. Also dann muss er ja viel mehr Kontext verknüpfen. Das ist ja was ganz anderes, Fremdenkontext. Und das merkt man ja auch, wenn man mit ihm interagiert. Also zumindest jetzt wenn man es bei Claude macht, wenn man da im Terminal halt sofort sieht, wie die Tokens steigen. Das ist halt das, was richtig Tokens frisst. Also nicht extrem viel, nicht jetzt so wie wenn du richtig codest oder so. Aber wo er halt über MCP-Server und sowas seine Daten ranschaffen muss, fremdes Wissen anhäufen muss, also sprich, er muss dein Kontaktbuch integrieren, er muss deinen Kalender auslesen und sowas und, ne, und muss vielleicht noch mal Nachfragen stellen. Und das ist halt was, wo ich echt, und das sind ja nun mal jetzt vielleicht nicht Daily Tasks beim Kalender, aber, ne, ihr wisst, was ich meine, denkt euch noch andere aus, die dann doch tatsächlich, glaube ich, ganz schön in die Tokenmenge gehen können und ich weiß nicht, wie lange die Anbieter Bock haben, das kostenfrei zu machen. Ne?
Mhm. Ja, klar.
Also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das so ein, klingt jetzt scheiße, soll nicht so blöd klingen, aber so ein Anfixen ist, ne? Also so ein bisschen, lass die Drogen mal probieren, bevor wir dann sagen, so, die Free-Tiers streichen wir alle. Das war's. So. Und dann sagen aber alle okay. Weil das ist ja auch was, ein bisschen wie mein Papa immer gesagt hat, so, ey, wenn du einmal ein Auto mit Klimaanlage hattest, willst du keins mehr ohne. Ne? Das ist genauso wie mit Automatik und sonstigen Komfort-Features. Ne? So. Also.
Du hast halt aber genauso wie bei den Abos, ne? Eben dasselbe Beispiel ist das hier auch, halt eben dieses Problem, dass du halt eben auch die 0815-Nutzer abholen können möchtest. Ne? Und außer bei Google jetzt mit dem 7,99-Tarif sehe ich da bei keinem so ernstzunehmend irgendwie, oder was, hatte nicht OpenAI jetzt auch
OpenAI hat einen günstigen
Plan, okay, die haben das jetzt gemacht auch, ne? Ja. Ja gut, die haben ja jetzt scheinbar nachgezogen. Vielleicht ist es ja doch jetzt gerade in Bewegung, dass es jetzt kommt mit den kleineren Tarifen. Ja, ne, halt eben, wie gesagt, also auch da, ich muss halt eben wirklich rechtfertigen können, da jetzt 20, 30 Euro einzuwerfen pro Monat, was schon ja echt eine Investition für viele Leute ist. Und wenn du jetzt nicht sowas wie das zur Softwareentwicklung brauchst, und du brauchst das ja jetzt für die Softwareentwicklung auf der Arbeit. Naja, okay, du codest jetzt viel privat, deswegen ist das bei dir jetzt ein anderes Thema. Aber mal angenommen, du würdest jetzt nicht coden, ne? Und könntest du dann rechtfertigen, jetzt hier das große oder das Standardpaket ist es dann, ne? Von OpenAI da zu shoppen die ganze Zeit.
Also meinst du jetzt den Zwanni?
Ja.
Den bezahle ich ja schon die ganze Zeit privat, ohne dass ich code.
Ja, okay, gut. Vielleicht musst du auch nicht wirklich aufs Geld gucken. Aber also die Frage ist halt eben, lohnt sich das jetzt für Leute, die nicht coden? Ne? Also
ich glaube schon. Also kommt halt mal auf den Anwendungsfall an. Ne? Du kannst da unfassbar viel mitmachen. Ich glaube, du musst deine Anwendungsfälle dafür halt finden. Es kann dir unfassbar viel auch erleichtern. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Ich benutze das auch, weil ich das mit meinem Papa zusammen benutze, der da viel macht und ich ihm das auch nicht wegnehmen will.
Ja gut, das musst du jetzt mal rausrechnen.
Genau, ne? Aber klar, wenn ich jetzt gar nicht coden würde, jetzt für einfach sinnfreie Anfragen, nein. Aber ich bin auch ganz ehrlich, aus jetzt rein der Position, also ne, wenn ich jetzt sage, es ist ja nun mal mein Job und der entwickelt sich ja nun mal irgendwie. Ja, würde ich weiter, also ich würde auch, wenn ich es jetzt von der Arbeit nicht kriege, Geld investieren und damit ich Agentic Coding lernen kann, weil ich einfach an allen Ecken und Enden merke, dass das wichtig wird und damit dran zu bleiben wichtig ist und das für mich eine Art Fortbildungsthema ist und keine Investition für, ich frag mal, wer, keine Ahnung, die Fußball-WM 98 gewonnen hat. Na, das ist für mich dann eher nebensächlich. Aber klar, wenn ich gar nichts davon in der Hinsicht mache, aber das ist bei allem so. Wenn ich es nicht nutze, brauche ich es nicht bezahlen. Ne? Das ist halt so.
Ja, genau. So. Und dann hast du aber genau dann die Leute, die halt eben ein bisschen mehr als nur zweimal irgendwie fragen, wer der letzte Bundeskanzler gewesen ist. Und wie komme ich jetzt da drauf? Aber letzten Endes halt eben irgendwie jetzt so ne, ein bisschen was mehr haben wollen. So, und dann kommst du halt eben dann relativ schnell, meine Frau hat das zum Beispiel jetzt häufiger, ne? Die habe ich so ein bisschen angefixt mit meinem Gemini Plus, sagt dann immer, oh, hier, die macht das dann immer mit Gemini hier, da, dort, alles schön, alles toll, sie macht das dann irgendwie eine Anfrage und dann ist sie halt eben aus dem Pro-Tier, aus dem Free-Tier raus, dass sie nicht mehr Pro benutzen kann und dann werden halt eben die Antworten schlecht und dann fängt sie an zu schimpfen und dann, ja, ist das dann irgendwie auch irgendwie eine blöde Experience, dass man dann da nicht weiterkommt, dann müsste man halt eben dann da schon wieder das zweite Mal Geld einwerfen und dann deswegen, ja, ist das da noch so ein bisschen was, so eine Phase, wo irgendwie jetzt das sich nicht rechtfertigt aktuell, dass da pro Person einzeln jeweils irgendwie sogar auch nur für 8 Euro im Monat zu shoppen, ne?
Ja, aber muss ja nicht einzeln sein, oder?
Ja, aber du kannst ja dann auch jetzt nicht irgendwie immer Account Reusing machen und möchtest halt eben dann schon deine eigenen Anfragen haben und so. Das ist halt eben dann auch noch so ein Thema. Muss ja dann auch nicht immer alles zusammenlaufen. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall, und da hängt ja auch noch einiges anderes mit dran. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt eben irgendwie aktuell irgendwie keine schöne Konstellation, auch jetzt zum Beispiel für die Familie nicht. Familientarife oder sowas gibt es da auch nicht wirklich.
Ja gut, das wird mit Sicherheit noch kommen, wenn der Markt das hergibt. Ich glaube, aktuell ist halt auch einfach so das Thema, dass sie nicht müssen, ne? Also kann ihnen egal sein. Sie,
ja, klar.
Die haben genug Nutzer, ne? Also.
Ja, natürlich, momentan rennen sie in die Bude ein, da tun sie einen Teufel. Wundert mich ja jetzt schon, dass sie wirklich angefangen haben, diese kleinen Tiers einzuführen. Aber klar, das ist halt eben auch dann signifikant eingeschränkt, was die Tokenmenge und die Anfragemenge und auch dann die Menge dieses Erinnerungspuffers und so weiter angeht. Da ist zum Beispiel, wie ich jetzt gelernt habe, die Plus-Version auch deutlich beschnitten. Die aktuelle Gemini 3.1-Version kann, glaube ich, 2 Millionen Token und die Plus-Version, die ich habe, kann nur 330.000 Token oder sowas. Also Erinnerungen. Ne? Und das ist natürlich schon ein spürbarer Unterschied. Da hätte ich zum Beispiel tatsächlich gerne das größere Paket. Ja, weil natürlich dann die Erinnerungen dann auch dann relativ schnell durchgehauen sind. Naja, gerade wenn man dann so längere Konversationen hat. Interessante Erkenntnis ja, dass dann die Konversationen deutlich schlechter werden als vorher. Sollte man lieber eine neue anfangen, regelmäßig. Es gibt leider kein, du erinnerst dich dran seit einem halben Jahr oder so. Naja, so, aber das ist natürlich auch alles noch eine Sache, die sich noch ein bisschen eingrooven wird. Irgendwann werden diese Erinnerungslimits so groß werden, dass das keine Rolle mehr spielt. Aber aktuell ist es so. Na schön. So, wie sind wir jetzt da gelandet? Keine Ahnung. Wir sind bei Mark Gurman gewesen, ne? Und der Liste. So, also langes Drücken der Suchleiste soll KI-Modelle Austausch ermöglichen. Da sind wir mal gespannt, wie sie das jetzt einbauen werden. Also vor allen Dingen, ob sie es jetzt auch irgendwie als allgemeine Schnittstelle machen werden. Das wurde ja schon gerüchtet auch, dass halt eben jetzt einfach offiziell KI-Modelle eingebunden werden können und halt eben dann da irgendwie, ja, also wissen wir nicht genau, ne? Nur dann die Suche quasi mit ersetzt werden kann oder was machen sie da effektiv? Naja, wir sind mal gespannt. Ne? Aber aufgrund dessen, dass es sich hier um das Suchfeld handelt, könnte natürlich sein, dass es hier um die Funktion in der Suchleiste geht. Ne? Na gut. So, dann der Safari soll eine neue Startseite bekommen. Ja, interessanterweise hat er jetzt bei sich so geschrieben, diese neue Startseite soll 4 Tabs haben. Da dachte ich mir dann, hä, haben sie jetzt irgendwie standardmäßig 4 Tabs offen? Ja, nee, scheinbar gibt es irgendwie Tabs im Tab. Also irgendwie auf der Startseite soll es jetzt irgendwie wiederum 4 Bereiche geben, wo man dann scheinbar wohl jetzt hin und her schalten kann. Hört sich zumindest so an, wenn er von Tabs spricht, ohne es weiter zu erläutern. Und natürlich zählt er da die alten Bekannten auf. Er spricht von Favoriten, Lesezeichen, Leseliste und Browserverlauf. Ja, gut. Prinzipiell paar Verbesserungen vielleicht gar nicht falsch. Ne? Aktuell ist es immer so, dass die Seiten so lang sind, diese Startseiten. Manchmal benutze ich da ja tatsächlich so, dass ich irgendwie eine URL von einer anderen Browser-Instanz auf einem anderen Rechner wieder aufmachen möchte oder sowas. Da bin ich dann da schon mal auf der Suche. Da bin ich dann immer so ein bisschen am Rumfluchen, weil die neue Liste ist ja irgendwie dynamisch. Die sortiert das dann um. Mal ist das oben, mal ist das unten. Und manchmal sind die anderen Geräte-URLs da, manchmal nicht. Das ist auch irgendwie noch ein bisschen konfus, aber ein anderes Thema. Und deswegen suche ich da aber manchmal so ein bisschen vor mich hin. Und ja, also meiner Meinung nach ist da Verbesserungspotenzial. Ich bin mal gespannt, was sie da machen werden. Ja, dann ganz wichtig, die Wetter-App soll natürlich Verbesserungen bekommen und zwar nicht nur neue Wetteranimationen, nein, das hat er nicht hingeschrieben, aber die werden sowieso gerne mal ausgetauscht. Aber ja, auf der Hauptseite der Wetter-App soll es jetzt ein neues Conditions-Panel geben. Da bin ich mir gar nicht mal sicher, wie ich das jetzt ins Deutsche übersetzen soll, ob das jetzt einfach nur die Wetterkonditionen sind, also Details zu dem aktuellen Wetter. Oder ob er irgendwie Warnungen oder sowas meint. Das ist mir nicht ganz klar. Die Übersetzung hat mir auch nicht weitergeholfen. Deswegen trage ich es einfach mal so weiter. Ich würde aber mal die Hypothese aufstellen, dass es um die Details des aktuellen Wetters geht. Das ist ja tatsächlich so, dass man da aktuell immer auf so ein Untermenü gehen muss, um dann da jetzt zum Beispiel den Verlauf von Regen und Sonne sich dann angucken zu können. Und ja, wenn ich das richtig verstehe, dann soll das jetzt in die Hauptseite wandern, sodass man das nicht immer öffnen muss. Fände ich sehr löblich, denn da gehe ich auch sehr häufig rein. Deswegen wünsche ich es mir quasi schon. Na schön. So, ja, und tatsächlich der Image Playground ja, soll Verbesserungen bekommen. Einmal soll da natürlich das neue Gemini-basierte KI-Modell zum Einsatz kommen und das deutlich besser machen. Da sind wir mal sehr gespannt drauf, weil ja weiterhin on-device und ja, aber es soll eine neue Funktion bekommen, so beschrieb German hier, und zwar Änderungen beschreiben sei jetzt eine Funktion. Also wenn man generierte Bilder hat, kann man dann jetzt wohl Änderungen daran machen lassen. Dieses Thema Änderungen ist ja tatsächlich ein interessantes Problem. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du damit hast, Sascha, aber ich habe ja tatsächlich bei Gemini beziehungsweise bei diesem Bildgenerierungstool von Gemini mit den Änderungen von etwas, was er mir gemacht hat, tatsächlich noch nicht so super gute Erfahrungen gehabt. Wenn man zu viele Änderungen macht, dann scheint das sehr schnell zu degenerieren und keine
guten Änderungen. Du meinst, wenn man darüber iteriert?
Ja, genau.
Okay. Ja. Ja, das war bei, also ich kann nur sagen, bei OpenAI war das ähnlich bis zu Image 2.0 von vor, wann ist das, Thorsten? 2 Wochen?
Ja, vor 2 Wochen kam
das. Oder so. Da habe ich mal unser Podcast-Logo da anpassen lassen aus Spaß und gesagt, hier, mach mal das, mach mal das. Und das war unfassbar gut, das Ergebnis, muss ich sagen. Okay. und auch vor allem, weil ich habe ihm quasi unser Logo gegeben, habe dann gesagt, so, ey, mach mir mal eine sommerliche Version, ne? Da hat man dann alle Hemden und Sonnenbrillen an, sah total cool aus. Dann habe ich gesagt, mach mir eine WWDC-Version. Da hat er den Apple Park im Hintergrund gemacht, mit den originalen Schildern von Apple. Mega, wirklich gut, muss ich euch mal schicken. Und dann war da aber WWDC 24 draufgestanden, habe ich gesagt, mach 26 auf die T-Shirts und so. Dann hat er noch so Overlays reingemacht, habe ich gesagt, mach die wieder raus und so. Dann waren die auch alle raus. Also die Iterationsbereitschaft ist da unfassbar viel besser geworden. Das haben sie auch explizit gesagt, dass das einer der Punkte ist. Auch dieses, wenn du Folgebilder hast, sie haben da so ein Beispiel gebracht, wo sie so einen Cartoon erstellen. Und ne, dann ist ja dann ein Bild, das nächste Bild zeigt den nächsten in der Storyline und so, das nächste Bild. Und da war halt früher immer so das Problem, dass die quasi pro Bild immer sehr unterschiedlich sind, ne? Die Gesichter. Und das zum Beispiel ist auch was die deutlich verbessert haben, ne? Also das unterscheidet sich quasi nicht mehr. Der macht 10 Bilder und die Gesichter sind mal gleich. Ne? Und okay. Das sind genauso Sachen. Und also Image 2.0 bei OpenAI, es war ein Riesenschritt auf jeden Fall, also muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht so krass viel gemacht, aber das hat schon macht echt einen Unterschied.
Okay, interessant. Ja, mal gucken, ob da Gemini auch noch irgendwie einen Schritt nach oben macht. Also mal gucken, ob sich da was geändert hat. Die haben ja letztlich dieses Update auf 3.1 gemacht. Na schön. Ja, gut, also Image Playground sind wir gewesen, also Änderungen beschreiben ist jetzt das eine und realistischere Ergebnisse das andere. Ja, gut, bisher ist es ja auch nur quasi comicartiger Stil gewesen, was sie da drin gehabt haben, ne? Deswegen, oder Emoji-artiger Stil könnte man ja eigentlich schon fast sagen, so wie als wenn sie das Ding mit Emojis trainiert hätten. Und naja, gut, in dem Sinne ein bisschen mehr Realismus für verschiedene Anwendungsfälle würde ich mir ja dann für so ein Generierungstool dann tatsächlich wünschen. Ne? Na gut. So, und ja, letzter Punkt von German hier ist noch die Suche soll in die Tab-Bar wandern, in den Apps, also in Apple-Apps wohl scheinbar soll das wohl konsequent umgesetzt werden. Da muss ich tatsächlich nachgucken, wie das aktuell im App Store gelöst ist, denn so oft gehe ich ja gar nicht in den App Store und suche da was. Tatsächlich war mir nicht bewusst, dass sie das unten in die Tab-Leiste gepackt haben im App Store. Habt ihr das schon gesehen? Da ist die Suche jetzt quasi am weitesten rechts befindliche Eintrag auf der Tab-Leiste. So, ist ein normales Tab, ne? Man geht drauf, ist dann auf der Suche und kann aber auch dann wieder zu den anderen Tab-Elementen zurückwechseln. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn sie das jetzt überall konsequent auch den Designern beibringen würden, das wieder so in den anderen Apps zu machen, dann wäre dieser Wildwuchs mit den Suchen vielleicht ein bisschen was reduziert, denn da macht ja doch jeder immer so sein eigenes Süppchen, historisch gesehen zumindest.
Ja, vor allen Dingen, gut, da macht ja auch
Apple Unterschiede. Das haben wir uns ja schon die letzten 10 Jahre so gewünscht, dass sie sogar nicht nach unten kommen und nicht nach oben.
Ja.
Irgendwann kamen sie doch mit dem Safari, dass die Suche dann unten war, und jetzt haben sie es auch richtig in Swift oder Liquid Less eingebaut. Das sieht echt gut aus.
Genau, die Suche unten, jetzt wie in der Mail-App, finde ich super, ne? Aber es gibt es auch an anderen Stellen. Ich mag ja auch das Safari-Design, wo das unten ist. Aber es gibt ja trotzdem noch mal die Unterscheidung, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlicherweise, wie man die als Developer hinbekommt. Da müsste ich jetzt echt im Gedanken mal überlegen. Map Store ist ja wirklich in der Tab-Bar. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Telefon-App gibt, ist das ja so ein eigener, also nicht in der Tab-Bar, sondern eine eigene
Bubble. Das ist so ein Floating-Button dann, ne?
Ja. Genau, ja. Und das ist in der Musik-App ähnlich. Und ich dachte eigentlich, das ist so der neueste Approach. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, wie du die kennzeichnest. Du kannst den explizit kennzeichnen, und dann ist der auch ausgenommen, und dann sieht das nämlich auch auf dem iPad und dem Apple TV und Mac noch mal ein bisschen anders aus. Also damit hat das zu tun, dieses expliziter gekennzeichnet. Das, was Apple ja im App Store macht, ist einfach nur ein ganz normaler Tab, wo ein Suchen-Icon drin ist. Mhm. Das ist ja was anderes als das, was zum Beispiel die Telefon-App hat. Ja, das ist ja eine richtige globale Suche in der App.
Ne? Ja, muss man dann mal gucken. Also klar, das sind ja unterschiedliche App-Konzepte. Die einen verwenden eine Tab-Leiste, die anderen nicht. Vielleicht geht es jetzt einfach nur um die Tab-Leisten-basierten
Apps. Nee, die Musik-App benutzt auch eine Tab-Leiste und die Telefon-App.
Ach so, ja, okay, gut. Aber da ist es losgelöst daneben.
Genau, und das sind unterschiedliche Funktionen.
Ja, okay, gut. Wie gesagt, ich gebe auch nur wieder, was German hier gesagt hat, und es scheint wohl eher in eine kombinierte Lösung von der Richtung zu gehen. Mehr kann ich also auch nicht sagen an der Stelle, aber in die Richtung soll es sich wohl bewegen.
Finde ich schade, muss ich sagen. Finde ich echt schade, wenn das passiert, weil ich finde, die Lösung im App Store ist jetzt was für sowas Simples wie ein Store. Okay, aber da ist halt auch die Suchleiste einfach wieder oben, wo ich erstmal wieder hinkommen muss. Und ich finde, die neue Suche, wo quasi das Suchfeld über der Tastatur erscheint, deutlich angenehmer. Gerade für die großen
also Displays. Also diese Floating-Suche wird das natürlich nicht ersetzen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das ersetzen soll oder wird. Das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, vielleicht wollen sie es irgendwie einfach konsistent bei den Tab-Leisten mit integrieren, wenn es Sinn macht.
Und das ging doch vorher auch schon.
Ja, aber jetzt einfach irgendwie als Richtung, Designrichtung, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, wer ihm das jetzt gesteckt hat und wie. Es ist ja einfach nur so ein kleiner Punkt mit einer Zeile ohne weiteren Kommentar. Aber ja, gut, wie gesagt, er sagt halt eben irgendwie, das soll irgendwie jetzt die Zukunft sein, was man da im App Store sieht, was auch immer das bedeuten mag. Naja, lassen wir es mal da so stehen. Also komplett ersetzen wird es den Floating-Suchbutton natürlich nicht. Prinzipiell kann man da natürlich jetzt lange drüber diskutieren, was die Suche unten angeht. Ich suche die immer noch oben. Das ist wahrscheinlich immer noch Muscle Memory, aber vielleicht bin ich da auch nicht der Einzige. Vielleicht wollen sie dann deswegen das wieder ein bisschen was konsequenter machen. Ist nur Hypothetisiererei, ne? Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht sind sie das Thema ja angegangen, und dann werden sie es uns dann jetzt in 3 Wochen erklären. Und dann macht das wahrscheinlich auch vollkommen Sinn. Na gut, wir sind mal gespannt. So. Also das waren sie auch, die iOS 27 Features, die German hier hatte. Ja, viele Kleinigkeiten, viele offene Fragezeichen. Wir sind mal gespannt, was sie da letzten Endes tun werden. Und damit sind wir dann auch durch mit der Jurist-Küche und kommen gerade noch zu den Updates. Und da hatten wir ja eben schon geteasert, dass es einen großen Rundumschlag für alles gegeben hat, ja quasi mal wieder. Wer es also noch nicht gesehen hat, die 26.5 Varianten von allem sind rausgefallen und ja, in diesem Sinne nur kleinere Änderungen. Ja, wir hatten ja schon das ein oder andere berichtet. Einmal gerade noch hier durchgucken, was wir gesammelt hatten. Also für iOS, iPadOS gibt es jetzt Werbung in Maps. Ja, das hatten wir sehnlichst erwartet. dann gibt es die neuen Monatsabos, die wir eben oben angesprochen hatten, mit der Mindestlaufzeit. Dann gibt es jetzt Weiterleitung für verschlüsselte RCS-Mitteilungen auf die iPads. An der Stelle nochmal die Erinnerung, dass die iPads, auch wenn sie ein Mobilfunkmodem haben, ja gar kein Telefonieprofil haben. Das heißt also, sie können keine SMS verschicken oder empfangen, sie können keine MMS verschicken oder empfangen und auch kein RCS verschicken oder empfangen, weil das nämlich alles nur über die Telefonieprofile der Mobilfunkbetreiber geht und das iPad ein reines Mobilfunk-Datenmodem verwendet. Das ist also eine abgespeckte Variante von diesem Modem und also ich weiß gar nicht, ob es hardwaremäßig oder softwaremäßig einfach nur nicht gemacht ist, aber das ist auf jeden Fall aktuell beim iPad so der Fall. Und ja, das heißt also, wenn man RCS-Mitteilungen übers iPad senden und empfangen können will, dann geht das nur mit der guten alten Weiterleitung, die man ja konfigurieren kann, die auch zum Beispiel auf den Mac die Mitteilungen weiterleitet, wenn man jetzt kein iMessage eingerichtet hat, ne? Kann man ja machen. Oder halt eben seinen privaten Account auf einen Arbeitsrechner pushen lassen und solche Geschichten, da kann man ja einiges machen. Und ja, das wurde jetzt erweitert um diese verschlüsselten RCS Mitteilungen, die sind ja im Beta-Zustand aktuell ausgerollt, aber ja praktisch aktuell noch nicht wirklich zu benutzen, da die Netzbetreiber meines Wissens nach in Deutschland noch keiner aktuell RCS unterstützen, mit den Verschlüsselungsfunktionen wohlgemerkt, nicht das normale RCS, sondern das Verschlüsselte. Und in diesem Sinne lässt das alles noch ein bisschen was auf sich warten. Solange die das nicht unterstützen, bringt das alles nichts, weil das ja ein Netzfeature ist. Ja, leider, unsinnigerweise. Ich muss da wieder nur die Schultern zucken und sagen, warum haben sie das weiter so gemacht? Ja, die Netzbetreiber haben halt eben drauf bestanden. Genauso wie bei dem blöden MMS-Ding damals auch. Na gut, aber ja, ist jetzt da. Die iPads können jetzt diese Weiterleitungen bekommen. So, dann gibt es ein EU-Only-Feature. Das ist ja tatsächlich mal selten, dass wir sowas sagen. und zwar Weiterleiten von Push-Mitteilungen auf Smartwatches von Third Parties. Das hat ja auch die EU mithilfe des Digital Markets Act durchgesetzt, dass Apple da diese Schnittstelle aufmachen muss. Ich bin mir gar nicht so bewusst dessen, was da vorher nicht funktioniert hat. Keine Ahnung, hat das einer von euch irgendwie Erfahrungen mit, was da gefehlt hat, wenn man Third-Party-Smartwatches benutzt hat in Kombination mit dem iPhone, weil das ja nicht alles so gepusht bekommen haben soll, wie das bei der Apple Watch der Fall sein soll. Das ist ja jetzt nachgeliefert worden.
Ich weiß es nicht.
Ja, ihr seid alle
also auch. Also das Einzige, was ja war, die haben ja diese WLAN-Funktion oder dass du halt das iPhone Wireless komplett einrichten kannst. Das haben sie ja abgestellt bei der Watch, weil sie ja, das den anderen zugestehen sollten und das wollten sie ja nicht.
Ja, genau. Das ist ja so ein Thema, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass war dieses Thema, dass sie halt eben da eine Schnittstelle machen müssten, die sie vom Aufwand her nicht machen wollten. Und ja, da kann man halt eben dann jetzt, wenn das von der EU nicht forciert wird, dann ist das natürlich ein deutlicher Nachteil dem Kunden gegenüber. Das ist natürlich ärgerlich aus Kundensicht. ja, haben sie aber an der Stelle gemacht. Genau, hat aber jetzt ja hier konkret mit diesen weitergeleiteten Push-Mitteilungen nichts zu tun. Naja, gut, wir wissen es nicht. Also, wenn jemand von euch da draußen irgendwie Third-Party-Smartwatches benutzt oder benutzt hat und da irgendwie was zu weiß, ja, schreibt mir doch bitte mal kurz irgendwie eine Nachricht oder eine E-Mail und dann, mich würde das sehr interessieren, was da die Einschränkungen gewesen sind bisher. Das soll ja jetzt weg sein. Zumindest für die EU. Na schön. So, ja, die macOS hat zwei kleine Features bekommen, ja, wo schon sehr positiv darüber berichtet wurde. Nach Stromausfall sollen, also Mac Mini war das, ne? Mac Mini und Mac Studio. Wir haben
alle Kabel gebunden,
Mac Mini, genau. Mac Studio. Die kabelgebundenen Macs haben jetzt eine Funktion bekommen, die die MacBook, also die MacBooks, glaube ich, gehabt haben. Ne? Die hatten das, glaube ich. Aber die kabelgebundenen Geräte nicht. Ne? Also nach Stromausfall automatisch neu starten. Oder nee, Moment, das macht für die MacBooks ja keinen Sinn. Ich erzähle Blödsinn, ne?
Also ja, das hatten die nicht. Genau, nee, brauchen die auch nicht in der Regel. Was sie machen, ist, wenn sie ganz leer sind, du steckst was an, booten sie irgendwann. Das stimmt. Ja, aber das, da war schon langer Stromausfall. Ja. Ich glaube, hier geht's, also ja, einmal natürlich auch, dass du so ein Mac nochmal durchstartest, aber du kannst ja theoretisch auch, da ja der Button gerade bei Mac Mini so ein bisschen nahe angebracht ist, könntest du ja auch eine geschaltete Steckdose da anbringen und die einfach außen wieder einschalten, dann startet der nochmal durch.
Okay, dann hättest du ihn aber immer einmal force rebooted oder wenn du ihn ausschalten.
Oder du kannst ihn ja runterfahren.
Achso, du fährst ihn runter und möchtest ihn dann mit der Schaltbahn stecken. Ja, okay, gut.
Exakt.
Na ja, gut, wenn du möchtest.
Kannst du zum Beispiel eine Home-Automatisierung bringen oder sowas, ne?
Also. Ja, gut, okay. Also Use Cases mag es geben. Also ich glaube, wo es hier so drum geht, jetzt fällt mir gerade wieder ein, wo ich das gesehen hatte. Also logischerweise jetzt hier bei so Storage, die so irgendwie die ganze Zeit mitlaufen und daneben stehen, die haben in der Regel dann so eine Funktion, dass die nach Stromausfall neu starten, damit die dann sinnvoll wieder hochkommen. Ne? Eventuell ja auch an der USV kontrolliert runtergefahren werden und dann halt eben, wenn der Strom wiederkommt, auch wieder hochfahren, damit man sie dann nicht manuell wieder hochfahren muss. Und daher kenne ich jetzt dieses Feature und das macht natürlich dann auch Sinn, wenn das technisch geht, ist das eine schöne Sache für manche Leute. Und ja, haben sie jetzt hier geliefert, dass es also eingeschaltet werden kann als Feature. So, und ähnlich haben sie hier einen kleinen Bugfix zu den MacBooks gemacht, wo ich eben von sprach. Die war MacBooks mit MagSafe hatten jetzt seit macOS 26, seitdem man ja die Ladegrenze einstellen kann, das Problem, dass wenn man die zum Beispiel auf 80% gestellt hatte, dass dann an dem MagSafe Stecker eingebaute LED nicht mehr auf grün gegangen ist, da ja das Gerät quasi nicht voll geworden ist. Ja, das haben sie jetzt gepatcht. Das ist natürlich so ein klassisches Thema gewesen, wo man sagt, so, das wäre dem alten Apple nicht passiert. So, also Liebe zum Detail. Ja, logischerweise muss dann der MagSafe, die MagSafe-Leuchtdiode auch auf grün gehen, wenn er fertig geladen ist. Ja, naja, gut. Jetzt haben sie es nachgeliefert. Ja, endlich. Hat ein bisschen gedauert. Na schön. Was hatten wir noch? TVOS hat keine neuen Features bekommen, sondern welche verloren. Movies und TV-Shows wurde jetzt final entfernt, nachdem sie einen jetzt zigmal gewarnt haben, dass es verschwinden wird und dass man es doch bloß nicht mehr nutzen soll. Und jetzt haben sie es final entfernt. Das heißt also, wer seine Shows und seine Filme zugreifen möchte, das war ja vorher schon seit einiger Zeit jetzt in der TV-App integriert worden, ja, bin ich zwar nicht ganz so glücklich von, wie das da integriert ist, weil natürlich irgendwie nur so als Second Citizen irgendwie integriert. Alles andere ist wichtiger, vor allen Dingen alles, was Apple verkauft. Aber ja, gut, im Prinzip findet man die Sachen da weiterhin. Na gut. So, und ja, ganz wichtig natürlich jetzt hier auch bei den Punkt 5 Updates, wo wir hier ja gerade noch durch die Liste durchgehen, sind die Sicherheitsupdates, die Apple hier wieder behoben hat. Da gibt es wieder ein paar wesentliche Themen, weshalb man zügig ein Update machen soll. Vor allen Dingen hier das erste, welches nämlich eine Apple-ID-Authentifizierungsattacke gewesen zu sein scheint, die es ermöglicht hat, Accounts zu übernehmen. So, sie haben hier jetzt nicht explizit davor gewarnt, dass das aktiv verwendet worden ist. Es scheint also so zu sein, dass das irgendwie einfach nur vielleicht beim Code Review oder irgendwo entdeckt worden ist. Aber ja, sie haben da auf jeden Fall eine potenziell ausnutzbare Attacke ausgehebelt dadurch, dass sie hier jetzt irgendwie so eine Apple ID Authentification Flooding, haben sie das genannt, Attacke gemacht haben. Ja, naja, gut. Das sind halt eben so Themen, die immer kompliziert sind. Meine Güte, diese Sicherheitsthemen sind echt komplex und solche Szenarien zusammenzubauen. Ja, und das ist natürlich hier ein ja, großes Problem, solche Account-Übernahmen. Deswegen allein schon die Gefahr, dass man sowas machen könnte. Da lohnt sich einfach die Updates jetzt hier ASAP zu installieren. Ja gut, aber das war nicht das einzige Problem. Es gibt noch ein App-Sandbox-Escape-Szenario, wo man also aus Apps heraus die Sandbox von den Anwendungen, jede App hat ja, also von Third-Party-Nutzern oder von Third-Party-Entwicklern, hat ja eine Sandbox, in der die läuft. Die kann halt eben nur so bestimmte Dinge tun, so wie das Kind, was im Sandkasten sitzt, deswegen diese Bezeichnung. Und ja, in dem Sinne kann das Kind also nur Dinge machen, die man reinreicht, ne, wenn es im Sandkasten sitzt und nicht rauskommt. Und ja, gut, also da gab es jetzt hier ein Fluchtszenario, wo man halt eben irgendwie Dinge tun konnte, die man nicht tun durfte. Und da sind sie jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, was da ach so, doch, ich glaube, man bekam Zugriff aufs gesamte Dateisystem. Das war das Escape-Szenario, genau. So. Dann gab es ein Memory-Corruption-Problem bei WebKit. Ja, ist ein klassisches Problem bei großen Codebases, haben sie auch behoben. Und sie hatten irgendwie Probleme bei der GPU-Ressourcenzuweisung, das haben sie behoben. Sie hatten Probleme bei den scheinbar den Treibern von den neuen Wi-Fi 7 Chips, die sie behoben haben. Und das war's. So, und zum Update wird dringend geraten. Ihr müsst allerdings ein kleines bisschen Zeit mitnehmen, denn die Punkt 5 Updates, die sind fett. Ja, die sind irgendwie 2,8 Gigabyte oder sowas groß gewesen auf dem Mac und ich glaube auch auf den auf dem iPhone und auf dem iPad. Ich habe es jetzt überall schon installiert. Und ja, es läuft auch lange. Da wird wirklich alles aktualisiert. Alle Firmwares scheinen aktualisiert zu werden. Es startet zigmal neu. Ich glaube, dreimal wird rebootet. Und das ist immer so der Indikator dafür, dass verschiedene Dinge von den Firmware-Dingen gepatcht werden. Und dann hat man da manchmal diese weiteren Neustarts dazwischen. Ja, in diesem Sinne, bisschen Zeit mitnehmen, aber trotzdem bitte, ja, zeitnah dann doch mal machen, bitte. So, und alle Leute, die keine aktuellen Betriebssysteme haben, es gibt auch für die offiziell von Apple unterstützten Betriebssystemvarianten auch diese Sicherheitsupdates jetzt wieder für die älteren Systeme. Dazu zählt macOS Sequoia, Sonoma, dann iOS 18, iPadOS 18, iOS 17, iPadOS 17 und iOS 15, habe ich iPadOS 15? Ja, okay. Also bis 15 zurück werden halt hier die Updates angeboten bei iOS, iPadOS und bei macOS zurück bis Sonoma, also 14. Ja, auch da bitte möglichst die Updates installieren. Wunderbar. Sehr schön. So, damit sind wir durch und kommen zum Ende für diese Woche. Und ja, haben wir doch noch schön, schöne Runde voll gemacht. Wunderbar. Braucht man sich ja gar keine Gedanken machen. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne, ich mache nochmal so. Ja, 3 Wochen noch. Wir zählen jetzt runter. Und DubDub kommt. Und ja, in diesem Sinne, ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Mitteilungen via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, jetzt sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag und ja, wer ein langes Wochenende hat, viel Spaß dabei. Erholt euch.
Ja, von mir auch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.